Vers 7 heißt es, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das heißt also, nicht viele Worte machen. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich noch ganz herzlich einladen. Wir kommen immer näher zu dieser Evangelisation mit Billy Smith. Es werden so Berliner Heilungstage sein und ich möchte also alle ganz herzlich einladen. Bin gerade jetzt beim Einladungszettel schreiben oder im Internet und so weiter bekannt zu machen. Also, ich freue mich eigentlich. Ich erwarte, dass Gott Menschen begegnet, Menschen heilt, dass Gott Billy benutzt auch als ein Sprachrohr und vor allem auch Menschen, die unerreicht sind, dass sie erreicht werden. Also, ich erwarte etwas. Nach unserem Glauben passiert es, wenn wir nichts erwarten, wird auch nichts kommen. Also, wenn du irgendwo hingehst, erwarte etwas, freue dich darüber, hab gute, optimistische, positive Einstellung und du wirst dann überrascht sein, dass es gut wird. Also, das Thema am Freitag wird sein, Gott braucht keine Babysitter. Und dann am Samstag wird das Thema sein, Auswege aus den Schlingen des Teufels. Es wird etwas über Befreiung sein, okkulte Belastung, auch Familiengeister. Es gibt ja ganze Generationen sind unter dem Fluch. Gott will uns frei machen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann am Sonntag wird das Thema vom Kreuz sein. Wir gehen ja auf Ostern auch wieder zu. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Du kannst das Kreuz nicht verstehen. Warum musste Jesus sterben? Hast du schon drüber nachgedacht? Warum musste er sterben? Gott hätte auch einen anderen Weg finden können. Er hätte dann Tier nehmen können, das geopfert wird, stellvertretend für uns und das würde reichen. Nein, es musste sein Sohn sein. Er musste kommen direkt. Also Gott musste direkt betroffen sein. Überleg dir, was du heute bitten würdest. Nehmen wir mal an, dir geht es so wie dem Salomo, du hast drei Wünsche frei. Wünsch dir was. Was möchtest du wünschen? Dass ich meine Feinde besiege oder dass ich erfolgreich bin? Was wünschst du dir? So wie das Aschenputteln. Drei Wünsche hast du. Das gilt in der ganzen Märchenwelt, Legendenwelt und überall so in der Traumwelt ist es so. Du hast konkrete Anliegen. Und komm mit deinen Anliegen ganz konkret zu Gott. In der Bibel heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird dich versorgen. Was liegt dir an? Wo drückt dir der Schuh? Weißt du nicht, lieber Gott, segne mich, ich brauche Segen. Ja, aber wo brauchst du den Segen? In was? Plappert nicht wie die Heiden. Viele Worte, macht nicht viele Worte. Gott will direkt zur Sache kommen. Eigentlich, Gott ist ein Amerikaner. Die Amerikaner sagen immer so, was kann ich für sich tun? Was kann ich für dich tun? Oder was kann ich für sie tun? So aus der Wirtschaftswelt, was kann ich für dich tun? Dann kann man gleich konkret werden. Was erwartest du von Gott? Jesus will nicht, dass wir nutzlose Gebete sprechen, Zeit verschwenden, den Herrgott beläppern und ihm die Ohren voll plärren und voll jammern. Er sagt, sag mir, was kann ich für dich tun? Das Gebet ist eine Leiter, um zu Gott aufzusteigen, immer näher zu ihm kommen, Schritt für Schritt. Durch das Gebet wird die Verbindung hergestellt mit dem Vater. Und Gebet ist eine Zwiesprache. Also nicht nur, dass du dich selbst unterhältst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Selbstgespräche führen. Gebete sind keine Selbstgespräche. Gebete sind Reden mit dem Himmel. Aber es muss im Geist passieren. Und es muss vom Geist gewirkt sein. Also der Heilige Geist will dieses Kommunikationsmittel sein, wie bei einem Handy, das übertragen wird. Was nützt es, wenn du ein Handy hast und da ist keine Karte drin und kein Strom drauf und Batterie nicht geladen? Also und so weiter, kannst du schreien, so viel du willst, passiert nichts. Und du wunderst, ja, der hört mich gar nicht. Weißt du, da müssen die Fakten stimmen. Beim Beten müssen auch die Fakten stimmen in unserem Leben. Es ist ein ganz großes Problem bei dieser Zwiesprache mit Gott. Da ist der Teufel, der versucht uns ständig abzufangen und ständig abzuhören. Und ständig zu torpedieren, dass er etwas in den Weg stellt. Er stört unsere Anbetung, denn der Teufel war einmal der Thronengel. Zu ihm kam alle Anbetung. Und er war der, dann sagte, Vater, da kommt jetzt einer, der hat ein großes Problem und bitte sei gnädig ihm. Er war derjenige, der die Bitten vor Gott vortrug. Und er ist heute derjenige, der die Bitten alle verhindert, versucht, so gut wie möglich er kann, einfach zu verhindern, dass es nicht durchkommt. Und deshalb, du wunderst dich manchmal, warum passiert dieses und jenes in meinem Leben? Ich habe doch gebeten. Aber er versucht da irgendwie nur eine Nummer falsch dir einzuprogrammieren in dein Programm. Und du kommst nicht durch. Immer belegt, immer besetzt. Da kommst du nicht durch. Er macht Gott madig für dich und sagt, weißt du, da brauchst du für das da, brauchst du nicht zu Gott gehen. Der hört, da kümmert er sich nicht. Der hat ganz andere Probleme. Seine Weltprobleme, Klimakatastrophe, die Kriege und so weiter. Und jetzt hat heute, gestern hat mir jemand geschrieben, Pastor, beten Sie, dass die Iraner keine Atombombe auf Israel werfen oder dass keine Atombomben dort unten im Nahen Osten abgeworfen werden. Was Gott hat andere Probleme. Also als nur noch so kleines Kickelzeug, meine Zahnschmerzen oder meinen großen Zehen zu behandeln. Weißt du, dann kommt er und sagt, also weißt du, Gott interessiert sich für dich auf jeden Fall nicht. Wer bist du schon? Du bist ja nicht adlig, du bist kein Jude, du bist also hast kein blaues Blut in den Adern, bist also nicht von königlicher Abstammung. Und er versucht alles Mögliche dir einzureden, dass du ja nicht bittest, dass du ja nicht konkret wirst, dass du ja dir nichts zutraust, dass du voller Minderwertigkeitskomplexe läufst durch dein Leben und sagst, ich darf gar nicht beten, müssen andere für mich beten. Du siehst also, dieser Trick, den der Teufel hat, er war der Thronengel, er war der, die Fürbitten zu Gott brachte. Und jetzt versucht er Menschen, uns in den Weg zu stellen, Priester oder irgendwelche Messdiener oder Leute oder Fürbitter. Du darfst ja gar nicht beten, du kannst ja gar nicht beten. Wir haben es nicht gelernt und so weiter. Und dann versucht er uns, Gott hart vorzustellen und sagen, guck mal, Gott geht nach Gesetz. Wenn du seine Gesetze nicht hältst, das, was man sieht, das wird man ernten. Und dann malte uns die ganzen Forderungen Gottes vor den Augen. Erfüllst du sie auch alle? Erfüllst du sie auch alle? Oder dann kommt es, ja, hast du auch lang genug gebetet? Und hier diese Stelle, was Jesus sagt, plappert nicht wie der Heiden. Jesus ist grundsätzlich gegen lange Gebete. Die Juden, die Rabbis haben früher, also in den Zeiten Jesu, die haben gesagt, wenn ihr lang betet, dann kann es durchaus möglich sein, dass Gott euch hört. Und Jesus sagt, nee, denkt nicht, wenn ihr lange betet, stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, dass Gott euch hören würde. Weißt du, Gott will kurze Gebete, das Vater unser, ist so kurz, ein kurzes Gebet, da ist alles drin im Vater unser. Also nicht die langen Gebete. Und du siehst, da kommt der Teufel mit dem Fleisch. Wir müssen beten. Gebetsnächte. Ich habe nichts gegen Gebetsnächte. Ich habe selber sehr viele Gebetsnächte durchgemacht. Und ich bin auch dafür, dass man manchmal auch eine Gebetsnacht einlegt. Aber du glaub doch nicht, dass wenn du lange betest, ganze Nacht durchgebetet hast, dass Gott dich erhört. Gott schaut aufs Herz an und nicht die Uhr. Wie lang und wie viel du betest. Oder die Länge der Gebete. Gott schaut, ist dein Herz in der richtigen Position? Bist du richtig eingestellt? Betest du aus Liebe zu ihm? Oder aus Angst? Viele Gebete werden ja aus Angst gesprochen, weil wir in Panik geraten sind. Und der Teufel versucht uns dann, werden wir schon beten, wenn wir schon alles in Ordnung machen, dann versucht er uns egoistische Motive unterzujubeln, dass wir anfangen, da an uns zu denken und viel und nur für uns beten, für mich beten, für meine Familie beten, für meine Arbeit beten, für meine Gemeinde beten. Alles ist richtig, aber nur für mich. Oder manche passen nicht auf und dann machen sie sogar noch das, was der Teufel sagt. Guck mal zum Herrn Jesus, kam der Teufel und sagt, sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Das wäre so einfach gewesen für den Herrn, er hätte nicht hungern müssen. Der Teufel war eins der Chef der Anbetung, des Gebets. Er war der Chef vom Haus des Herrn. Er war der Thronengel. Und deshalb, ja, er war sowas wie eine Vorzimmerdame. Was wollen Sie? Und dann hat er vorgelassen. Und gesagt, nein, jetzt warten Sie mal, der Herr hat noch was anderes zu tun. So, seine Aufgabe war, die Kreatur zu Gott zu bringen. Und jetzt ist seine Aufgabe, alle Kreatur so gut wie möglich von Gott fernzuhalten. Überleg einmal, das ist ja sein Trick, alle Kreatur fernzuhalten. Satans Spezialität ist, Gebete zu verhindern. Er lenkt uns vom Wesentlichen ab. Was ist das Wesentliche in deinem Leben, wenn du betest? Worum geht es? Auf dass das Reich Gottes kommt. Und wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird dir alles andere zufallen. Und der Teufel versucht es fertigzubringen, dass du an alles andere denkst, aber ja nicht ans Reich Gottes. Da denkst du, dass ich viel Geld habe, dass ich Karriere mache, dass ich schön frische Luft habe, dass das Klima in Ordnung ist. Aber das Reich Gottes ist, dass Seelen gerettet werden, dass Menschen in den Himmel kommen, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass der Wille Gottes auf dieser Welt geschieht. Das ist Reich Gottes. Und wenn wir anfangen, um das Reich Gottes, das Wesentliche zu beten, was der Teufel ja gar nicht will. Dein Wille geschehe. Also da fürchtet er sich, wenn Gottes Wille geschieht, dann muss er rennen. Dann hat er verloren. Dann hat er in dieser Welt nichts mehr zu melden. Also deshalb, du sollst beten, dass du sollst sogar gegen den Willen Gottes beten. Gar nicht fragen, ist das der Wille Gottes? Wir haben so viele Gebete in unserem Leben, die wir gesprochen haben. Ach Herr, das soll mir nicht widerfahren. Und du siehst, Satan war das, der Jesus gesagt hat, Herr, das widerfahre dir nicht, das Kreuz. Satan wollte verhindern, dass Jesus nicht ans Kreuz geht. Und Petrus sollte ihm ein bisschen helfen und ihn aufklären. Herr, das widerfahre dir nicht. Oder dann, hier ist gut sein, lass uns ein paar Hütten bauen. Gleich eine Kirche bauen, gleich eine Gemeinde bauen, gleich einen Tempel bauen. Gleich eine Organisation aufziehen. Und dann werden wir vom Wesentlichen abgelenkt. Satans Spezialität ist, Gebete zu verhindern und sagt, guck mal, Gott ist so weit weg. Glaubst dann du, dass du ihn erreichst? Aber Gott ist näher als die Luft, die du atmest. Er ist in uns. Er ist bei uns. Und Jesus ist bei uns, alle Tage bei uns. Also du musst nicht auf ihn hören und ihm glauben, was er dir erzählt. Oder dann erzählte uns, weißt du, du kommst nicht durch. Also da müssen 1000 Leute beten. Weißt du, je mehr Leute beten, desto schneller kann was passieren. Vergiss, das ist Quatsch. Jesus sagt, wo 2 oder 3 eins werden, da brauchst du nicht 2000 oder 3000 Leute oder die ganze Welt Schalu machen. Betet bitte für mich. Weißt du, du kannst allein beten. Weißt du, du kannst allein in der Gemeinde, im kleinen Kreis, wenn wir beten, da hört der Himmel. Wir brauchen keine 5000 Leute zum Gebet. Oder große Gebetsketten. Oder 24 Stunden Gebete, 7 Tage lang. Oder dann kommt er, und das ist, was bei mir zu mir manchmal kommt und sagt, ja, weißt du, du bist ja gar nicht würdig zu beten. Du hast noch nicht all das in der Heiligung und so weiter alles schon durchgemacht. Guck mal, die anderen sind viel weiter. Und genau, wenn ich die Leute angucke, die sind alle viel weiter. Nur ich bin nicht so weit. Und deshalb, er hält immer so den Verkleinerungsglas. Er lässt uns so alles so weit weg sehen und lässt uns alles nur mit Distanz betrachten. Gott braucht also nicht viele Worte, plappert nicht wie die Heiden. Redet einfach, sagt, was los ist, ganz konkret. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst, sagt Jesus am Grab von Lazarus. Einfach, er hat gedankt und dann sagte Lazarus, komm raus. Also keine langen Gebete. Oder wenn wir Jakobusbrief lesen, Elia war ein Mensch wie wir und hat nur ein Gebet gesprochen. Sein Gebet hat 54 Worte gehabt. Sogar kürzer als das Vaterunser. Und Gott hat mit Feuer vom Himmel geantwortet. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist Gott. Man muss nicht den ganzen Tag schreien, so wie die Baalspriester. Die haben gebrüllt einen halben Tag. Baal, 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 Baal. Weißt du, Baal heißt eigentlich vom Kananäischen übersetzt, Herr, Herr, Herr. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen. Also, Herr, Herr, Herr. Oder passiert nichts. Dann ritzen sie sich noch und noch lauter. Und dann kommt der Elia und sagt, müsst vielleicht ein bisschen mehr rufen. Weißt du, vielleicht ist er in Urlaub, euer Gott. Vielleicht ist er verreist, vielleicht schläft er, vielleicht hat er jetzt gerade Siesta. Und du siehst, Gott hört nicht das Gebet aufgrund von Lautstärke oder Intensität oder Länge, was unser Fleisch gerne möchte. Wir denken manchmal, wenn ich lang genug bete, wenn ich nicht esse und nicht trinke, also faste und so weiter, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Der Teufel kommt ja mit solchen Sprüchen. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Du hast ja noch gar nicht gefastet richtig. Du hast noch gar nicht richtig gebetet. Und da willst du was von Gott haben? Bist du wirklich würdig? Ich habe eines festgestellt. Ich bin schon über 40 Jahre im Dienst und auch etwas länger bin ich Kind Gottes. Und ich habe festgestellt, Gott braucht keine Unterhaltung. Gott braucht nicht das, weißt du, früher habe ich immer so gedacht, weißt du, das könnte ich so sagen, das gleiche Anliegen könnte ich aber auch so noch sagen, noch besser beschreiben, vielleicht kapiert Gott besser, vielleicht versteht er nicht, vielleicht muss ich das noch ein bisschen verdeutschen ihm oder anders übersetzen, ein lateinisches Wort, ein hebräisches Wort, ein griechisches Wort dafür nehmen, so dass er sich selber dann zusammenreimen kann. Gott ist nicht schwer vom Begriff. Ehe wir bitten, weiß er schon die Antwort. Und das Wort ist noch auf deiner Zunge, du hast noch gar nicht ausgesprochen, dann schickt er schon die Antwort. Also ehe sie rufen, will ich antworten. Gott ist schneller als der Blitz in der Reaktion. Aber wir denken, ich muss lange beten, ich muss lange kämpfen. Weißt du, und wir hören manchmal von Christen, ja, das war ein Gebetskampf, beten ist ein Kampf. Nein, beten ist Atmen der Seele. Beten ist Gemeinschaft mit Gott zu haben. Beten ist also mit Gott am Tisch sitzen und sehen, wie Gott im Angesicht unserer Feinde den Tisch deckt. Das ist Beten. Beten ist also Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht dieses krampfhafte seelische Ringen und Kämpfen und sich noch einsetzen, vielleicht noch eine Verrenkung mehr. Das muss Gott hören. Und ich weiß, Christen, die verrenken sich, dann gehen sie so zu Boden und gehen so zu Boden. Also Leute, lasst uns dieses Fleischliche, diese leibliche Übung ist wenig Nütze, steht in der Bibel. Leibliche Übung ist wenig Nütze. Wir sollen konkret und beharrlich beten. Wir sollen zu Gott kommen, wie zu einem Geschäftsmann. Wenn du zu einem Geschäftsmann gehst, zu einem hohen Boss, aber Gott ist kein Boss, Gott ist unser Vater. Aber wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, Papa, da brauche ich das und das, bitte hilf mir, steh mir bei. In Matthäus 15, Vers 21, Vers 28, das ist eine Geschichte von dieser kananäischen Frau, einer Ausländerin. Gott liebt Ausländer. Das ist schön zu wissen, dass Gott Ausländer liebt. Und da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu Jesus und rief, hab Erbarmen mit mir. Sie rief, hab Erbarmen mit mir. Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Basta, das ist eigentlich das, was sie ihm sagte. Also ein Satz. Herr, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jetzt hat sie das gesagt. Und jetzt wartet sie auf die Reaktion des Herrn. Was wird er jetzt tun? Und Jesus gab ihr keine Antwort. Wisst ihr, wenn wir beten, wir müssen auch damit zurechtkommen, dass wir keine Antwort bekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich testet der Herr uns, sind wir wirklich an eine Erhörung interessiert? Was machen wir, wenn wir keine Antwort bekommen? Und der Herr lässt warten, diese arme Frau. Und da kommen, dann traten die Jünger und das ist wieder, guck mal, das ist dämonisch, das ist teuflisch. Da traten die Jünger, Herr, siehst du nicht, wie die dich anbettelt, was sie von dir will. Da, weißt du, da kommen schon die Fürbitter. Diese Jünger Jesu, da traten seine Jünger zu ihm und baten, befreie sie doch von ihren Sorgen, denn sie schreit hinter uns her. Also du siehst, die Frau bittet Jesus und da ist schon gleich der Teufel. Bitte verzeiht mir, aber ich will das nur sagen, da ist schon diese Fürbitter, denn der Teufel war so einer, der die Bitten vor Gott bringt, vor dem Vater bringt. Vater, befreie sie, denn sie schreit uns nach. Also hier arbeitet Gott im Gebet. Eigentlich, wenn wir beten, wir sollten in die Kammer gehen, Tür zumachen und mit Gott allein sein. Und in Kammer, weißt du, das ist eine jüdische Speisekammer. Da stinkt es zuerst mal ein bisschen, verstehst du? Das ist auch nicht sauber, es ist genauso schlimm wie im Stall. Also nicht aufgeräumt. Und das ist eng, in so einer Kammer ist eng. Und die Kammer war der einzige Raum im jüdischen Haus, wo man zuschließen konnte. Damit nicht Tiere reinkommen und sich dann dort bedienen. So, geh in deine Kammer und bete, aber das nachher später. Also, befrei Herr, befrei sie, die schreit uns nach, befrei sie von ihrer Sorge. Und er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Das ist das Gebet, das konkrete Gebet. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und jetzt kann sich der Herr ausdenken, wie er hilft. Natürlich, wir kommen. Ich habe schon Christen gehört, wie sie gebetet haben, Herr, hilf und mach das. Und dann beschreiben sie Gott, wie er die Gebete erhören sollte. Ich habe eine Frau in Heilbronn gehabt, dass mein Mann mich nicht schlägt. Also Herr, mach das und dann mach das und so weiter. Aber Gott will ganz was anderes vielleicht. Befrei sie von ihrer Sorge. Und ich bin nur zu dem Haus Israel gekommen, doch die Frau kam und fiel nieder und sagte, Herr, hilf mir. Und jetzt müssen wir die Resultate Gott überlassen. Wie wird er das Gebet erhören? Vielleicht schickt er einen Krieg, vielleicht kommt es ins Gefängnis, vielleicht kommt eine Hungersnot. Wie hilft uns Gott? Wie vertreibt er die Kananiter? Dann lässt er irgendein Gerücht auftreten oder eine Meldung und so weiter. Da fallen die ganzen Aktienkurse. Alles geht den Bach runter und dann lässt er was geschehen. Gott hat seine Wege und Methode. Und er erwidert es nicht recht, dass ich das Brot den Kindern wegnehme und den Hunden vorwerfe. Und er entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr. Du siehst also, wie die Frau betet. Du hast recht, Herr. Sie gibt also dem Herrn recht. Ja, du hast recht, Herr. Aber auch die Hündlein oder die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch des Herrn fallen. Und darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was willst du, dass geschehen soll? Du siehst also, was willst du, dass geschehen soll? Die hat ja schon gesagt. Aber jetzt muss sie sich in Worte fassen. Jetzt hat der Herr ein Gehör für sie, jetzt interessiert der Herr sich für sie, jetzt ist ihr Glaube aktiv geworden, jetzt ist sie innerlich aufgewacht, ihre Seele und ihr Geist ist aufgewacht. Ja, was willst du, was wünschst du dir? Was willst du, dass geschehen soll? Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Die hat gar nicht gebeten, sondern Jesus hat sie gefragt, denn sie hat schon gefragt. Du weißt ja, Herr, was ich gebeten habe. Du weißt, warum ich hier bin. Manchmal reicht es aus, dass wir nur hier sind. Es gibt Gebete ohne Worte. Kennst du solche Gebete? Du hast manchmal keine Worte. Du weißt gar nicht, um was du bitten sollst. Du sagst, Herr, ich bin nur da, damit mit mir ein Wunder passiert. Ich brauche ein Wunder. Ich brauche eine Antwort. Ich brauche eine Lösung. Und so weiter. Der Teufel wollte nicht, dass die Dämonen ausfahren, denn dieses Mädel, die Tochter, hatte einen Dämon. Und deshalb, ich bin nur zum Hause Israel gesandt. Du siehst, der Herr testet. Ist der Glaube da? Wenn du betest, du solltest den Glauben haben, ich sage es Jesus, und der Herr wird mir helfen. Du musst nicht immer bitten, lieber Gott, du weißt es, ach, wie arm ich dran bin, ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Aber und dann beschreibst und bettelst und bittelst und machst lange Gebete. Sie sagt, ja, Herr, du siehst, sie arbeitet sich konkret vor. Sie tastet sich vor, ganz konkret. Und das wird alles aufgebaut. Das ist also eine wahre Geschichte. Die Frau will ihre Sorge loswerden. Sie will, dass ihr Problem gelöst wird. Und sie arbeitet daran. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Christen sollten aufhören, beim Beten sich abwimmeln zu lassen. Du hast ein Ziel. Du bist heute Nachmittag vielleicht hierher gekommen mit einem Anliegen, du willst was von Gott. Und geh nicht mit unbeantworteten Gebeten nach Hause. Viele Christen, die kommen ja ein, ja aus, dann passiert gar nichts. Ich möchte nur etwas Konkretes haben. Ich komme im Gottesdienst, ich will was erleben. Und wenn ich das nicht erlebe, komme ich wieder morgen und übermorgen, bis ich es erlebe. Wir sollten nicht aufhören zu bitten. Das beharrliche Gebet ist ein konstantes Gebet, ein anhaltendes Gebet. Ich will nicht weitermachen. Erst wenn das gelöst ist, dann kann auch das andere gelöst werden. Dann kann es weitergehen. Der Teufel würde die Frau am liebsten noch weiter quälen, sie am besten weiterleiten lassen und so weiter, und dass sie entmutigt nach Hause geht. Das ist was hier passiert. Ja, ich bin nur zum Hause Israel gesandt. Ich bin nur für die Juden da. Oder für die Amerikaner da, oder für die Gebildeten, oder für die Theologen, oder für die Priester da. Aber der Herr sagt hier, oder die Frau sagt, nee, auch für mich, auch für die Hunde, auch für die Außenseiter. Du darfst dich nicht abwimmeln lassen, auch wenn du nichts Besonderes bist. Sie gibt sich nicht auf, und sie hält für ihre Tochter, sie hat diese Tochter geboren, und sie sagt, meine Tochter soll nicht von Dämonen gequält werden, ich will, dass mein Kind gesund wird, egal was da passiert. Dämonen haben keine Gnade und auch die Jünger, lass die Frau gehen, sie schreit uns nach, was glaubst denn du, was für ein Auflauf hier noch passiert und was die Leute nachher sagen, du hast keine Vollmacht. Ich weiß, was das heißt, weißt du betest und da passiert nichts. Dann kommen die Leute, ja wo ist deine Vollmacht, wo ist deine Autorität? Aber Gott testet uns und nicht alle Gebete, nicht alle erhörte Gebete sind richtig. Richtige Gebete waren gut. Also ich habe schon Gebete in meinem Leben. Ich sage, nee, lieber Gott, mir wäre es lieber gewesen, du hättest sie nicht erhört. Die Frau von Billy Graham hat einmal gesagt, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, ich hätte mehrfach den falschen Mann geheiratet. Ja, Herr, das ist er. Nein, aber dann, das ist er. Aber der Herr weiß, was für uns gut ist. Nicht alle erhörte Gebete. Deshalb, die Gebete müssen geboren werden. Die müssen empfangen werden. Die Bitten müssen wir von Gott haben. Wir kommen zu Jesus. Wir werfen uns vor Jesus nieder. Dein Wille geschehe. Und dann warten wir, bis der Wille Gottes sich durchsetzt. Die Frau kam ganz konkret zu Jesus mit einer Bitte. Auch wenn sie nicht sofort erhört wurde. Sie wusste, die Bitte ist von Gott. Meine Tochter kann nicht von Dämonen gequält werden. Das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch, das ist nicht göttlich, das ist nicht in der Natur so. Das ist also nicht okay. Und wie erfahre ich, ob die Bitte von Gott ist oder nicht? Alles, was nicht normal ist. Und diese besessene Person war nicht normal. Die war nicht normal, die hat sich unmöglich benommen. Die ist vielleicht, hat geschrien mal ab, oder jähzornig gewesen, oder aus dem Mund Speichel, dass es lief, überlief und was weiß ich. Ich weiß nicht, was da war. Oder, dass sie nicht richtig laufen konnte. Alles, was nicht normal ist. Das ist nicht göttlich. Und das ist auch nicht der Wille Gottes. Also das, um jetzt mal ganz schnell herauszufinden, was ist der Wille Gottes. Und dann im konkreten Fall. Was willst du, dass es geschehen soll? Was willst du? Die Frau hat großen Anteil an dieser Heilung von ihrer Tochter. Also nicht die Tochter, der Glaube der Tochter ist hier ausschlaggebend gewesen, sondern der Glaube dieser Frau, dass sie sich nicht abwimmeln ließ. Also wir können durchaus für andere Menschen beten und Gebetserhörungen erlangen, wenn wir wissen, das ist im Willen Gottes. Das halten wir durch, das ziehen wir durch. Das ist auch Fürbitte. Fürbitte ist, dass man sich identifiziert mit etwas, nicht aufgibt, als wenn man selber so besessen wäre und so belastet wäre. Das ist mit Wiggles Wort, der Vater, der Apostel des Glaubens, der hat einmal gesagt, also er betet nicht für viele Menschen, aber wenn er betet, dann muss er ganz richtig beten. Dann muss er sich in der Lage dieser Person versetzen und sich hineinsteigen und mitfühlen. Manchmal kriegt er sogar die Schmerzen, die diese Person hat. Und dann, wenn die Schmerzen weg sind, dann weiß er, die Heilung hat stattgefunden. Also man muss sich identifizieren mit der Person, für die man betet. Und diese Frau hier hat sich mit ihrer Tochter identifiziert, das ist mein Kind, und mein Kind soll glücklich sein, und mein Kind soll gesund sein, und mein Kind soll diesen Dämon, diesen bösen Teufel loswerden. Was willst du, dass das geschehen soll? Was willst du, jetzt hier ganz konkret, dass Jesus dich bittet? Was willst du, dass geschehen soll? Wir sind schon durchgekommen, wir sind getauft, wir sind Kinder Gottes, wir gehören dem Herrn. Sind wir schon so konkret, dass Jesus uns fragt, was willst du, was kann ich für dich tun? Und dann sagt der Herr, dein Glaube ist groß und dir soll so geschehen, wie du es willst. Und beachte, dieses hartnäckige Gebet, so hartnäckig wie es war, sie hat nicht nachgelassen. Ich bleib, ich will das haben. Auch wenn sie abgewiesen wurde, auch wenn sie nicht gebetet hat und jetzt Gedanken gemacht hat, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich will, dass mein Kind gesund wird. Gott muss uns den Mund öffnen und den Glauben wecken und unseren Glauben aktiv machen. Sonst beten wir gegen uns selbst. Wir beten dann Dinge, die uns nachher schaden womöglich. Und beim Beten haben wir drei große Versuchungen, drei große Kämpfe und Anfechtungen. Also da muss man zuerst mal abklären, sind wir rein? Denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Da ist die Frage Habsucht, Ehrsucht und Machtsucht. Diese, beim Beten, das war auch die Versuchung Jesu. Also Habsucht, Ehrsucht und Machtsucht. Geht es mir nur, dass ich meine Macht ausübe, dass die Leute, dass ich sagen kann, guck mal, das ist durch mich passiert, meine Autorität, ich habe den Glauben und oder Ehrsucht oder ich will das unbedingt haben. Die Frau hat für jemand anders gebetet, nicht für sich selbst. Also ich habe eines festgestellt, man betet für andere leichter als für sich selbst. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht es so. Ich kann für andere ganz leicht beten. Oh, Halleluja, preis dem Herrn. Heute habe ich schon x-mal für andere Leute gebetet. Weißt du, es ist leicht. Aber für sich selbst, da sollen andere für dich beten wieder. Weißt du, wir sollen ja andere segnen. Wir sollen anderen was geben. Und da ist die große Frage, also beim Beten geht es um Habsucht. Will ich was haben? Oder will ich, dass das Reich Gottes gebaut wird? Oder dass andere Menschen gesegnet werden? Was ist mein konkretes Anliegen, wenn ich bete? Paulus sagt immer wieder, hilf mir zu beten, damit das Evangelium läuft. Damit ich eine offene Türe habe zum Predigen. Damit ich Freudigkeit habe zum Predigen. Und damit mir was einfällt, dass ich predige. Denn wir müssen ja, um all diese Dinge müssen wir erbitten von Gott. Wenn wir beten, dann betet immer, pass auf jetzt, ich sage dir eine Wahrheit, was mir groß geworden ist, dann betet immer der Teufel mit und verführt uns beim Beten, das Unmögliche von Gott zu erbitten. Gott will das Unmögliche tun, aber dann kommt es, mach, lass die Steine zu Brot werden. Unmögliches, der betet ja mit. Der weiß ganz genau, wie er uns zu Fall bringen kann, wie er uns ein Bein stellen kann. Er betet uns gerne vor. Und deshalb, alle großen Religionen, ob jetzt Katholizismus oder Islam oder Judentum ist, die haben immer große Vorbeter. Die haben immer Vorbeter. Oder wenigstens Gebetsbücher. Und das ist nämlich die ganze alte Sache vom Satan. Satan war der Vorbeter im Himmel. Der hat für die ganzen Engel vorgebetet. Und sagt, liebe Engelchen, komm mal her. Ich werde für euch zum Vater sprechen. Weil der Mensch angeblich nicht weiß, wie er beten sollte. Deshalb kommen nachher auch die Jünger. Herr, lehre uns beten. Der Teufel versteht uns, Menschen zu entmündigen. Wir sollten mit Gott reden, so wie diese Frau: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Das ist ein Prozess. Weißt du, in unserem Glauben zu wachsen und in unserem Glauben stark zu werden, ist ein Prozess. Konkret zu beten, ist ein Prozess. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Und vor allem, wenn du noch unerfahren bist, junger Christ, und denkst ja, ach, ich kann um alles Gott bitten, aber nicht alles ist gut. Ich werde nie vergessen, als unsere erste Tochter, unser erstes Kind, da irgendwie haben wir Medikamente auf dem Tisch ausgebreitet, mal geguckt, wie viele Tabletten oder was das ist. Dann kommt sie und sagt: Mama, ich will diese Nam Nam haben. Das waren Tabletten. Das war Gift, wäre Gift für sie gewesen. Und was hat sie gemacht? Dann sind wir mal verreist. Und man sollte ja den Kindern alles wegstellen. Und was war? Wir kommen nach Hause und unsere Tochter schäumt aus dem Mund. Die hat Süßstofftabletten, ich glaube 100 Tabletten, die hat er alles geschluckt. Und dann muss man, damals waren wir noch in Süddeutschland, muss man nach Berlin, da ist so Zentrale gewesen, anrufen. Was kann man machen? Da muss man genau angeben, was für Medikamente die waren. Gibt ihr viel zu trinken? Aber Nam Nam. Verstehst du, wir denken immer, das ist Nam Nam. Das ist gut. Weißt du, wenn wir krank sind, dann kriegen wir unseren Nam Nam. Dann kriegen wir diese Tablette. Und so ist auch der Mensch. Gott weiß, was uns gut ist und was uns nicht gut ist. Was uns dient und nicht dient. Die Natur gibt es also. So, der Teufel versucht uns, Kinder Gottes zu entmündigen. Versucht also, uns irgendwie so einzumischen. Bitte viel. Also wenn schon, dann bitte recht viel davon. Versucht uns zu bevormunden. Jedes wahre Kind Gottes ist ein Normalchrist und er braucht keine Experten. Du bist ein Normalchrist und brauchst keine Experten, um mit Gott zu reden. Du bist ein Kind Gottes. Und da brauchst du nicht Vorbeter und Vorzimmerdame und Vorsänger. Du kannst mit Gott reden, so wie ein Kind mit dem Vater. Und jeder Christ ist vom Heiligen Geist geistlich reif, mit Gott zu reden. Sogar das kleinste Kind Gottes, das geringste. Er wird vom Heiligen Geist geleitet, hat die Gebetssprache, auch wenn es nur lallt. Und er kann im Geist beten, wenn er will, er kann im Sinn beten. Das kleinste Kind Gottes. Wir müssen gar nicht so kompliziert sein. Wie bete ich richtig? Und wir müssen uns nicht Gebete unbedingt aufschreiben. Es ist manchmal gut, dass wir ein aufgeschriebenes Gebet haben. Aber wir müssen frei beten, wie es uns ums Herz ist. Und wir müssen Gott sagen, wo uns der Schuh drückt. Und was uns bewegt und was uns rumtreibt. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist geistlich reif. Sonst hättest du nicht den Heiligen Geist bekommen von Gott. Und du brauchst keinen Vorbeter. Dir ist der Ratschluss Gottes offenbar. Und wir haben die Bitten von ihm. Wenn ich die Bibel weiterlese, 1. Johannes 2, Vers 27. Ihr braucht nicht, dass euch jemand belehre. Ihr habt die Salbung. Ihr könnt zu Gott kommen, Hände ausstrecken und schon läuft die Sache. Und schon, du sagst A und dann kommt B, C, D, E, F, G, H. Wir müssen nur anfangen, vor Gott treten. Reife und mündige Christen haben die Jesusreife. Sie haben die gleiche Reife. Pass auf, was ich sage. Sei nicht schockiert. Und lass es nicht absprechen. Weißt du, wenn wir Kinder Gottes sind, wir haben die Jesusreife. Wir sind genauso reif wie Jesus damals, als er hier auf dieser Erde war. Wir haben denselben Heiligen Geist, wir haben denselben Vater, wir haben dasselbe Wort Gottes, wir haben dieselbe Berufung, wie Jesus hatte. Wir haben die gleiche Beziehung mit Gott, wir können sagen, aber lieber Vater, wir haben die Jesusreife. Auch wenn du ganz klein bist und ganz schwach bist und ganz arm bist, aber du kannst zu ihm kommen, Tag und Nacht. Und Jesus ging zu seinem Vater nachts und hat mit ihm gesprochen. Der Teufel möchte dich entmündigen. Ja, so weit bist du nicht. Also wie Jesus. Und dann versucht, wenn es schon nicht so kann, dann versucht er das alles zu übertreiben und zu überspannen. Und dass du so unrealistisch wirst. Aber, so wie die Jünger hier, die schreit uns nach. Nein, der hat nicht nachgeschrien, sondern sie hat Jesus vertraut. Sie hat auf Jesus geschaut. So wie die blutflüssige Frau, sie kam zu Jesus, sie hat etwas vorgefasst, sie hat sich was vorgestellt, sie Sie wurde, war geheilt, bevor sie geheilt wurde. Geschwister, wir müssen gesegnet werden, bevor wir gesegnet werden. Wir müssen geheiligt werden, bevor wir geheiligt werden. Sie hat sich vorgestellt, wenn ich könnte den Saum seines Kleides berühren, dann könnte ich gesund werden, wenn ich das schaffe. Und siehst du, das Wunder passiert im Geist. Und sie hat sich vorgestellt. Deshalb, wenn du betest, stell dir vor, ich erwarte, ich brauche Heilung, ich brauche Gnade, ich brauche Trost, ich brauche ein gutes Wort, ich brauche Dynamik, ich brauche Erfolg, ich brauche dies und ich brauche jenes. Sag doch ihm, was du ihm brauchst. Und dann komm zu ihm. Als Billy hier war, und das macht er fast jedes Mal, wenn er da ist, wenn du was willst, schreib auf, was willst du. Und nur eins. Und dann komm mit diesem einen, und du sollst haben, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du nachher mit 100 Sachen kommst, segne mich vom Scheitel bis zur Sohle. Du, da ist so viel, da ist Gehirn da, da sind Ohren da, da ist Auge da, da ist Nase da, da ist die Zunge da, da ist der Hals da, da ist die Kehle da, da ist die Lunge da, da ist das Herz da, da sind die Nieren da, da ist der Magen da. Segne mich vom Scheitel bis zur Sohle. Sagt dem Herrn. Wisst ihr, ich sage das immer gerne, Leute, wenn ihr krank seid, geht zum Arzt, lasst euch untersuchen, damit man weiß, was fehlt. Dann kannst du auch ganz konkret beten. Kannst sagen, gut, Herr, mein Immunsystem ist kaputt. Stärke mein Immunsystem, stärke meine Nerven. Oder stärke, heilige mein Blut. Und dann weißt du durchaus manchmal, was du auch nicht tun solltest, worauf, wo du aufpassen solltest. Denn Gott arbeitet auch mit der Natur und mit den Naturgesetzen zusammen. Diese Frau kam zu Jesus und die kam ganz konkret. Und wenn ich nur könnte, wenn ich diese ganze Männergesellschaft da durchbrechen könnte und wenn ich Jesus berühren könnte, würde ich sofort gesund werden. Würde ich sofort gesund werden, wenn ich das könnte. Und dann auf alle vier ist sie gekrochen und durchgebrochen. Plötzlich hat sie noch Zipfel Jesu in der Hand und gleich auch wieder losgelassen. Und dann sagt Jesus, irgendjemand hat mir besonders berührt. Der Herr Jesus spürt, der Herr Jesus merkt, wenn ihn irgendjemand besonders berührt. Und besonders berührend ist, im Glauben berühren, im Geist berühren, mit der Seele berühren. Und diese Frau, weißt du, da gab es Blitz, da gab's Funken. Da hat es gefunkt. Jesus lehrte seine Jünger ganz konkret zu beten und zu handeln. Nicht nur zu beten, zu handeln. Er lehrte, wie man mit Gott redet und wie man für Gott lebt. Er lehrte, wie man mit dem Teufel umgeht. Ihr sollt Dämonen vertreiben. Also das, wir sollen, ich komme auf einen Punkt, was Gott, ich bin entsetzt. Gott hat mir dieser Tag, ich saß im Auto, fuhr eine längere Strecke und hat Gott zu mir geredet. Und das muss ich euch sagen, was er mir gesagt hat. Aber Gott zeigt uns, was wir tun sollen. Ganz konkret. Wenn man Krankheiten behandelt, wenn man Krankheiten austreibt oder wie man Krankheiten stoppt oder all die möglichen Dinge oder wie man Stürme stoppt oder wie man Berge versetzt oder wie man segnet und wie man sogar flucht. Jesus hat sogar den Feigenbaum verflucht. Hinfort soll an dir keine Frucht gefunden werden. Also segnen und fluchen hat seine Berechtigung. Na, Christen fluchen nicht. Die fluchen mehr, als du denkst und glaubst. Weißt du, schon allein, weil sie segnen. Weißt du, Gott hat mir etwas gesagt. Hört auf mit der Segnerei. Also ständig. Ich segne meinen Feind, ich segne den Mörder, ich segne den Dieb, ich segne den Räuber, ich segne Schmarotzer, ich segne den Säufer, ich segne den. Wir sollen aufhören mit der ganzen Segnerei. Das ist nicht von Gott. Das ist umkehren, den Segen Gottes in den Fluch. Dann wirft man Perlen vor die Säue. Ich war so entsetzt. Und wenn ich so die Charismatik angucke, die segnen alles. Wir segnen den und wir segnen den. Die schlimmsten Verbrecher werden gesegnet. Und die wundern sich dann nachher, dass es ihnen so gut geht. Weißt du, wir müssen auch lernen, hinfort soll an dir keine Frucht mehr gefunden werden, an diesem Feigenbaum. Und es verdorrte. Und da kommen die Jünger und sagen, Meister, gestern hat er noch gegrünt und heute ist er schon ganz trocken und die Blätter abgefallen. So eine Macht. Und dann sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt, weißt du, im Beten muss man auch glauben, beim Beten. Wenn ihr Glauben habt, dann werdet ihr nicht nur das, dass ihr Feigenbaum vertrocknen lassen, sondern ihr werdet Berge versetzen können, wenn ihr glauben könntet. Weißt du, wir sollten aufhören, das Negative zu segnen. Passt ja auf, was ich sage. Gottlose kannst du nicht segnen. Und warum mir das kommt? Eigentlich, da hat ein Schwuler angerufen bei mir, ob ich sie segnen würde. Und nein, zuerst mal, dass ich, ob, würden sie mich segnen? Habe ich gesagt, ja, oder uns, würden sie uns segnen? Habe nichts dabei gedacht. Das war einmal so der Anruf. Würden sie uns segnen? Habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann irgendwie hat das mir keine Ruhe gelassen. Was uns, wer ist das eigentlich? Wer soll da gesegnet werden? Ja, wir sind schwul und wir beide möchten gesegnet werden hier in der Gemeinde. Habe gesagt, nee. Gott segnet keine Sünde. Gott segnet nicht Unmoral. Gott segnet keine Homosexuelle. Das ist Gott, bei Gott Gräuel. Gott segnet nicht. Gott segnet nicht negative Umstände. Und da hat er gesprochen, hört doch auf mit der ganzen Segnerei. Da weißt du, die Kirche segnet auch jeden Misthaufen. Da wird jeder Misthaufen gesegnet. Wir sollen aufhören, nur das zu, also wir sollen das zu segnen, was Gott gesegnet hat. Was Gott geheiligt hat, was Gott gehört. Und das war also dieser Auslöser bei mir unterwegs. Also hört auf, liebe Christen, mit der ganzen Segnerei. Gott, was Gott verboten hat. Du kannst nicht Sodom und Gomorra segnen. Wo kommen wir hin? Wir können beten, dass Gott einzeln aus Sodom und Gomorra errettet, den Lot. Aber wir können Sodom und Gomorra nicht segnen. Wir können etwas Verfluchtes, was Gott dahin gegeben hat, wir können nicht segnen. Jericho wurde verflucht und musste. Und wer die Stadt aufbaut, wer das Tor setzt und wer die Tore einsetzt oder die Mauer Grundstein legt und so weiter, da war ein Fluch nach 400 Jahren sogar, ging dieser Fluch in Erfüllung. Also hört auf, Dinge zu segnen, die Gott nicht segnet. Ich habe mich erschreckt. Wie schnell wird man reingelegt? Würdest du uns segnen? Würdest du uns segnen? Weißt du, Menschen, die nicht in Ordnung mit Gott leben, die kann man nicht segnen. Für die kann man beten, dass Ordnung in ihr Leben hineinkommt. Du kannst den Teufel nicht segnen, oder? Weiß ich nicht. Den Antichristen kannst du auch nicht segnen. Den Drachen auch nicht. Also in der Bibel da dies und so weiter. Du kannst, weißt du, aber die Kirche hat die Waffen gesegnet. Weißt du, die Atombombe, und man hat sie sogar Friedensbombe genannt, die man auf Hiroshima abgeworfen hat. Wir können Waffen nicht segnen, Mordwaffen, wo Menschen zerstört werden, die Schöpfung zerstört wird. Wir können Streithähne nicht segnen. Wir sollen beten, dass Gott Frieden schafft. Und wir sollen, so viel es an uns liegt, Frieden beitragen. Aber segne die Streithähne da. Die sollen wir auseinanderziehen. Unser Auftrag ist, sogar zu handeln. Ungehorsame kann man nicht segnen. Denen muss man strafen unter Umständen oder die Wahrheit sagen und sagen, nee, so geht es nicht. Bring die Sache in Ordnung. Oder Verblendete kannst du nicht segnen, da werden sie noch blinder und noch steifer und noch sturer und noch härter. Verwirrte kannst du nicht segnen. Segne mal einen Rebell, verstehst, dann geht er dir aufs Dach. Du kannst also Rebellen nicht segnen. Menschen, die gegen Gott arbeiten, Atheisten, Egoisten. Du kannst Egoisten nicht segnen. Da wird er noch stolzer und noch gewalttätiger. Wer sie segnet, der arbeitet gegen Gott. Du siehst also viele Christen, weißt du, die Gottlosen auf der Straße, die, weißt du, die Penner, ich habe nichts gegen Penner, arme Leute sind arme Leute, aber weißt du, du musst ihnen das Evangelium bringen. Den Sündern muss das Evangelium gepredigt werden. Das Segnen ist eine andere Stufe. Segnen ist etwas, passiert im Heiligtum, passiert in der Gegenwart Gottes. Segnen kann man nicht auf der Straße einfach hausieren gehen. Und da wird sehr viel Unfug getrieben mit der ganzen Segnererei. Du kannst für sie beten, dass Gott sie zerbricht. Dass Gott sie demütigt. In Heilbronn habe ich eine Geschäftsfrau, die kam zu mir und segnete, dass mein Mann Erfolg hat. Und während ich so betete, und dann hat der Herr mir ein Wort gegeben, nicht immer ist Erfolg der Segen Gottes, dass wenn er versagt und zusammenbricht und pleite geht, das ist für ihn vielleicht ein größerer Segen, als wenn er Erfolg hat. Dass er in sich geht. Und tatsächlich, so war es. Und habe ich gesagt, liebe Schwester, ich kann nicht so beten, wie du es vorstellst. Gib meinem Mann Erfolg, dass er Bombengeschäfte macht. Das Geschäft lief bei ihm nicht. Und er musste was anderes machen. Und da hat er dann nicht ganz koscher gehandelt. Und es kam raus, dass er sogar mit einer anderen Frau, seine Frau saß zu Hause und betete, lieber Gott, schenk Erfolg für meinen Mann. Und er amüsiert sich mit einer anderen Frau. Und die Ehe ist auseinandergegangen. Und guck mal, gib meinem Mann Erfolg. Wir müssen auf dem Teppich bleiben und runterkommen. Du kannst für sie beten, dass sie scheitern. Und das wäre für sie vielleicht ein Gewinn. Dann plötzlich sagen sie, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Was ist da nicht richtig gewesen? Dann wachen sie auf und werden vernünftig. Überleg dir, was du bitten willst, wenn du zu Gott vorgelassen wirst, wenn du dein Anliegen ihm vortragen kannst. Deine Gebete können vielleicht den Teufel füttern und den Teufel unterstützen noch. Weißt du, wenn du einen Dieb segnest, unterstütze noch den Dieb. Wir haben hier eine Schwester mal gehabt, die habe ich das Beten verboten. Also nicht hier, wir waren noch woanders, an einem anderen Platz, aber es ist passiert. Herr, segne die Gefangenen! Habe ich gesagt, Schwester, wenn die Gefangenen von Tegel hier aus dem Gefängnis, wenn die gesegnet werden, wenn die ausbrechen, dann müssen alle, die frei sind, die müssen ins Gefängnis, um von denen zu bewahrt zu werden. Segne die Gefangenen. Weißt du, wir beten manchmal so in unserer Dummheit, segne die Gefangenen. Und die im Gefängnis sitzen. Weißt du, wir sollen für die Menschen beten, die im Gefängnis sind, dass sie Gott erkennen, dass sie Gott begegnen. Und viele zum Tode sogar Verurteilte, die haben alle Gott gefunden. Ich bin erstaunt, die bei der Hinrichtung, wenn man so hört, ich habe Glauben an Gott gefunden, ich bin mit meinem Leben ins Klare gekommen, ich kann jetzt sterben. Und ich vergebe den Angehörigen, oder ich bitte die Angehörigen um Vergebung. Die sind zu Gott gekommen in der Todeszelle. Also das ist gar nicht so, dass er so verkehrt ist. Überleg einmal, der Teufel wartet nur darauf, dass du anfängst, dumme Sachen zu beten. Segne die Rauschgiftsüchtigen, damit sie noch mehr Drogen konsumieren und noch mehr sich zerstören. Jesus hat den Feigenbaum verflucht, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Und er hat nur gezeigt, wie es geht. Weißt du, wir sehen in der Bibel, nicht nur Segnen hat einen Platz, sondern auch das Fluchen. Auch wenn es steht, segnet und flucht nicht. Paulus hat diesen Elimas, der ihm widerstanden hat, der immer wieder die Werke, was er tat, das ist nichts, das ist gar nichts und, hat ich als Jude und so weiter, wir haben die Wahrheit und die Christen, die sind alles hinter dem Mond und verstehen nicht. Und dann kommt Paulus und sagt, Elimas, du sollst blind werden für eine bestimmte Zeit. Und plötzlich ist der Elimas blind geworden. Und da wurde Sergius Paulus gläubig, als er sah, dass ein Unterschied ist, ob nur einer quasselt oder einer nur was erzählt oder ob einer mit Autorität spricht. Weißt du, man kann sich sehr viel lange Zeit erlauben, aber irgendwo muss man Deutsch reden. Elimas! Und wir erleben das immer wieder. Oder jetzt musst du vorstellen, wir haben ja in unserer Bibelschule das gehabt hier. Und ich habe den und den dem Satan übergeben, damit sein Leib gequält wird, auf dass seine Seele gerettet wird. Weißt du, viele, die werden vom Teufel dann gequält, da kommen sie gar nicht mehr auf die Gedanken zu sündigen. Da kommen sie viel Gott viel näher durch dieses Leiden, durch das Tal hindurch, wenn sie da müssen. Ich habe dem Teufel übergeben, damit sie aufwachen, damit ihre Seele gerettet wird, damit sie ausreifen. Ich muss vorstellen, wir denken immer, ja, das muss immer nur geheilt werden, dann muss mal gesegnet werden. Und die Leute, die immer so, ja, weißt du, du musst mehr beten, Bruder, Schwester. Aber dann müssen die Leute plötzlich selber ins Krankenhaus. Dann müssen sie selber plötzlich zur Bank oder zum Gericht oder wo auch immer. Weißt du, wir sind, solange es uns gut geht, bis 40 sind wir übermütig. Ab 40 wird man normal. Weißt du, da merken wir, das Leben geht anders auch noch. Aber bis 40, ach, ich weiß gar nicht, wovon du redest hier. Ab 40 ist man alt. Biologisch. So ein Mensch, der leidet, der große Probleme hat, der flieht zu Gott, wird sich bewusst seiner Schwäche und wird dankbar sein für jeden Tag, dass er aufstehen kann. Wir denken immer, was Paulus hier sich da geleistet hat, ich habe ihm dem Satan übergeben. Das ist Frechheit. Nein, er hat gesagt, der Teufel soll mit ihm machen, was er will. Seine Seele muss gerettet werden. Wir sollen für die Seele eines Menschen immer beten. Geschwister, und das ist wichtig, nicht das Äußere. Wir beten manchmal viel zu viel für das Äußere. Damit sie eine Wohnung haben, damit sie Arbeit haben, damit sie Gesundheit haben. Wir sollen vielmehr um die Seelen der Leute bekümmert sein und nicht um das Äußere. Das Äußere ist vergänglich. Das Äußere ist vergänglich. Die Seele, auf dass die Seele gerettet wird, auch wenn der Leib verdirbt. Und der Leib muss verderben, so oder so. Weißt du, Gott wird dann fertig. Dann macht man seine eigene Lebenserfahrung, man reift, wenn man dann so unten durch muss. Ich habe ihm Satan übergeben. Ich will euch hier etwas sagen, was richtiges Beten will gelernt sein. Weißt du, wir müssen wissen, mit wem, wie, wo, was wir zu tun haben. Manchmal muss man Teufel austreiben und manchmal muss man dem Teufel die Sache überlassen. Herz, strafe und züchtige du ihn. Und Gott sagt, mein ist die Rache. Du kannst nicht rächen, du kannst nicht da kämpfen, du musst es Gott überlassen. Und ich habe Satan übergeben und Gott wird schon mit ihm fertig. Denk an Hiob. Hiob war auch so ein frommer Hochstapler, gottesfürchtig, weit und breit und so weiter. Und hat andere ausgelacht, die vielleicht nicht so waren wie er. Und seine Kinder, hat ständig Moralpredigten gehalten, den Kindern. Kinder, liebe Buben, seid anständig, wenn ihr eine Fete macht, bitte benimmt euch anständig, wisst, wie sich Christen benehmen sollen. Und immer wieder so vorgepredigt und so weiter. Und dann sind die Kinder bei ihrem Fest. Und dann bringt der extra noch heimlich so Gott ein Opfer aus Vorsichtsmaßnahme. Weißt du, so stellvertretend, dieses Fürbitte für seine Kinder. Weißt du, deine Kinder sind Gott geweiht oder sie sind nicht Gott geweiht. Wenn du sie Gott übergeben hast, egal ob es jetzt nur eine Kindertaufe war, manche Leute, die sind ahnungslos, aber schon allein die Kindertaufe, wenn du den Buben, das Mädel schon in die Kirche im Altar bringst, ist schon eine Gottweihe. Ich glaube nicht, dass die getauft sind, aber die sind gesegnet. Der Segen ist es. Weißt du, und dann kann doch nicht der Teufel dir ergreifen. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Aber nein, unser lieber Hiob, Herr, du siehst die da drüben hinten feiern, die Kinder, wie die laute Musik auftreten, verstehst du? Die tanzen da oder wie die flirten oder was weiß ich, was sie da machen. Herr, bitte, wenn er was falsch macht, ich bringe ein Sonderopfer für dich. Und dieses Sonderopfer war der Auslöser, dass bei ihm alles runterging. Sein ganzes Gut. Weißt du, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Lies mal Hiob. Was ich befürchtet habe. Hätte Gott überlassen seine Familie, hätte gesagt, meine Familie ist Gott geweiht, ich liebe den Herrn und ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen und wir dienen dem Herrn, auch wenn sie so einen Flop irgendwo was machen. Sei nicht so überängstlich. Plapper nicht so viel. Der hat zu viel gebetet, der Hiob. Tut mir leid. Der hätte das nicht tun sollen. Der hätte für sich ein Opfer bringen können. Und gesagt, Herr, weißt du, ich war auch mal jung. Herr, vergib mir. Gedenke nicht der Sünde der Jugend, meiner Jugend. Der hätte für sich bringen. Nein, aber er bringt für andere. Du siehst also, was wir immer so über andere denken, über andere reden, das trifft uns alle. Das holt uns alles ein. Deshalb versuch nicht, mit den Sünden anderer Leute dich zu beschäftigen, was die anderen alles machen. Du hast genug Dreck am Stecken. Beschäftige mit dir selber. Geh an dem Altar und sag, Herr, ich habe auch so viel zu tun. Ich danke dir, dass du so vieles in meinem Leben durchgehen ließ und mich nicht bestraft hast. Und du wirst auch meine Jungs, wenn die Dummheiten machen, auch nicht strafen. Du wirst mit ihnen zurechtkommen, so wie du mit mir zurechtgekommen bist. Und Gott kommt mit allen zurecht. Überleg einmal, wenn du betest, was du betest und was du zusammen betest. Ist es sogar fast, weißt du, wenn ich so über das Gebet nachdenke, ist fast gefährlich zu beten. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir in meinem Denken, so meiner Vorstellung, oh, ich möchte nichts falsch machen beim Beten. Ich möchte nicht Sachen zusammen beten, oh, und wir beten zusammen. Wäre ich bloß nicht geboren, lieber Gott. Oh, verflucht sei der Tag, als meine Mutter mich zur Welt brachte. Wäre ich bloß nicht geboren, was ich alles so durchmachen muss. Du wunderst dich, wo kommt deine Depression her? Du hast irgendwo gejammert. Ich denke nur an den Jeremia. Der hat gejammert. Wäre ich nicht bloß nicht geboren? Hiob hat gejammert. Der Hiob ist das beste Beispiel. Der hat gejammert. Wäre ich bloß nicht geboren, was ich alles durchmachen muss. Und dann kommt seine Frau als letztes, als die Krönung der Sache. Sag doch deinem Gott endlich mal ab. Verstehst du, du wolltest ja gar nicht geboren werden. Jetzt kriegst du die Antwort. Und schimpf nicht auf deine Frau, dass sie sagt, sag ab jetzt deinem Gott. Du wolltest ja gar nicht geboren werden. Warum bist du da? Wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen bei Gott. In der Gegenwart Gottes. Und wir sind alle in der Gegenwart Gottes, von morgens früh bis abends spät. Egal, ob du in der Tram bist oder im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad oder im Bett liegst, du bist immer in der Gegenwart Gottes. Und jedes Wort hat Gewicht. Jedes Wort, was du sagst. Weißt du, wenn du über einen Tag schimpfst, verflucht nochmal, und schon ist der Feigenbaum verflucht. Und dann wunderst du dich, dass die Blätter abfallen und der Strauch vertrocknet. Ein Mensch denkt oft nicht und wundert sich, wo kommt das her? Meine Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das erntet er. Irret euch nicht. Wir täuschen uns viel zu viel. Ja, ich bete ja. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt, ich habe der schon so oft Leviten vorgelesen, aber der hat es nie kapiert. Weißt du, die hat immer, wenn sie zusammen waren, zum Kaffeekränzen und so weiter, sie hat über den losgezogen, über den losgezogen, über den losgezogen, über den losgezogen. Die hat über alle was gewusst. Also meistens das Negative. Und dann, wenn sie so fertig war, dann sagte er, Geschwister, lass uns das alles in das Blut Jesu bringen. Das ist eine nette Sache, aber das funktioniert nicht mehr so. Das Unkraut wächst auch durch das Blut Jesu, in aller Liebe. Lass uns alles unter das Blut bringen. Weißt du, die Bettfedern, wenn du hier jetzt auf dem Leopoldplatz ein Bettfedern zur Frau Holle Bettfedern ausstreust und dann nachher wieder einsammeln musst, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Ein Windchen und dann ist die ganze Stadt verstreut. Und irgendwo bleibt was hängen, irgendwo ist was Wahres. Und deshalb, hör doch auf mit dem Quatschen. Quatschen ist beten, aber zum Teufel. Und der Teufel hört alles mit. Weißt du, er lässt, wenn er schon nicht einen Priester dir auf den Hals jagen kann, dann versucht er dich zum Priester zu machen, dass du für irgendjemand dann was sagst oder für sie sprichst, für sie Partei ergreifst. Und wir sollen nicht Parteien ergreifen, so und so und so. Wir sind für uns verantwortlich. Jeder Einzelne für sich. Wenn wir nicht richtig beten wollen, dann sollten wir still sein. Aber das ist schwer. Geschwister, versucht mal doch einmal 5 Minuten still zu sein, nichts zu denken. Das geht nicht. Das geht nicht. Fast unmöglich. Deshalb betet im Geist. Und deshalb, ich habe rausgekriegt, wenn man im Geist betet, weiß man zuerst einmal nicht, was man betet. Und es ist gut so, dass du nicht weißt, was du betest. Dann betest du schon keine Dummheiten zusammen. Und dann betest du nicht gegen den Willen Gottes. Dann betest du das, was Gott will, dass gebetet wird. Denn der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit und der Geist Gottes erforscht auch die Tiefen in deinem Herzen, was du wirklich dir wünschst. Die meisten wünschen sich ganz was anderes, als was der Mund sich wünscht. Also, versuch einmal, nach dem Willen Gottes zu beten. Bete zielbewusst, wenn du betest. Und dann frag Gott, gib mir die richtigen Worte im Gebet, dass ich nicht plappere. Wir sollen sogar, steht in der Bibel so, meidet die Narratei-Dinge. Weißt du, Dummheiten. Oder ja, diese ganzen Narratei-Dinge. Du sollst zu deinem Bruder nicht sagen, du Dummkopf. Überleg einmal, wie schnell. Also, haben die Ahnung? Wissen die überhaupt, was die machen? Und das ist schon, du redest negativ über deinen Bruder. Und was ist? Du bist des höllischen Feuers schon schuldig. Hast schon die Hölle, Holz für die Hölle geliefert. Wir sollen beten, Gott danken und so weiter. Wir sollen Gott preisen für das, was wir haben, was er uns gegeben hat. So, dass wir dann konkret anfangen können, an uns selbst zu arbeiten, sich selbst im Lichte Gottes zu schauen. Herr, bei mir so viel. Bei mir so viel. Und wenn du betest, heißt es in der Bibel, und wirst gewahr, in deinem Herzen ist was gegen irgendjemand oder irgendjemand hat was gegen dich, dann geh hin. Eigentlich solltest du nicht hin. Du solltest gleich schon an Ort und Stelle, da wo du stehst, bereinigen. Und solltest sagen, Vater, nimm diese Gedanken aus meinem Kopf. Guck mal, ich denke so negativ. Ich beneide und bin eifersüchtig. Ich bin so verbittert auf die Person. Nimm diese blöden Gedanken mir aus dem Kopf. Heiliger Geist, entsündige du mich. Und dann ist noch eine Sache beim Propheten Jesaja. Als der Herr ihm begegnet und der Herr sagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaoth, und alle Lande sollen seiner Ehre voll sein, dann sagt der Prophet, O Herr, ich bin voll unreiner Lippen. Ich bin unreine Lippen. Und dann geht der Engel und holt Kohlen aus dem vom Altar und brennt seinen Mund aus. Wir brauchen auch, unser Mund muss ausgebrannt werden. Da ist so vieles drin in unserem Mundwerk. Da ist so vieles drin. Bete, dass Gott dir diese richtigen Worte schenkt, dass du nicht über andere betest und nicht für andere betest, sondern dass du zuerst mal für dich betest, dass du zuerst mal selber richtig stehst. Für mich ist wichtig, ich muss richtig stehen. Ich muss für mich selbst besorgt sein. Was nützt es, wenn alle anderen gerettet werden und ich werde nicht gerettet? Ich erreiche das Ziel nicht. Weißt du, wenn ich alle anderen so fördere, lauf schnell vor, geh du voran und ich selbst komme gar nicht mehr rein, die Tür ist zu. Und für mich bleibt nichts mehr übrig. Konkret beten heißt es, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine und ob ich auf richtigen Weg bin. Und wenn nicht, lieber Gott, stell mich auf dem richtigen Weg. Erforsche mich Gott. Stell dir mal vor, wenn Gott jetzt anfängt, dich zu erforschen, dich zu röntgen und er hat ganz andere Augen. Also seine Augen sind wie Feuerflammen. Er durchschaut dich. Er sieht jede Faser, jede Zelle deines Lebens. Erforsche mich, Gott. Stell dir mal vor, wenn Gott anfängt, dich in deinem Leben so zu blättern, durchzusuchen, was alles noch ist, was sich noch angesammelt hat, und siehe, wie ich meine Motive. Du solltest um solche Sachen beten. Vielleicht Kurskorrektur, Herr, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, stell mich auf dem richtigen Weg, korrigiere mich. Und beim Beten dann auch dranbleiben. Und dadurch lebst du diese Anfechtungen, zuerst diese Herrschaftsgedanken, du wirst über andere herrschen und weißt nicht, dass Gott dich beherrschen möchte und dich demütigen möchte und dass du unter der Herrschaft Gottes kommen musst. Weißt du, du sollst niemand Vater nennen und niemand Herr nennen, unser Herr ist nur einer und Vater ist nur einer und das ist Gott im Himmel. Und dann diese Ehrsucht und dann Machtgelüste. Ein Kind, ein wahres Kind Gottes will gar nichts tun. Er will einfach nur da sein. Er will nur ein Werkzeug Gottes sein, will von Gott gebraucht werden. Aber, Herr, jetzt muss ich was machen. Geistliche Kriegsführung. Jetzt gehen wir auf die Barrikaden für den lieben Gott. Wir müssen die Bitten von ihm haben. Du musst alles machen, aber du brauchst einen Gott. Es ist interessant, ich habe heute Morgen noch in der Bibel gelesen. Und das ist der zweite Schöpfungsakt. Einmal hat Gott den Menschen gemacht und der Mensch wurde eine lebendige Seele, als Gott ihn eingeblasen hat in Odem. Und da heißt es, und der Mensch wurde eine lebendige Seele, im zweiten Kapitel, der wurde eine lebendige Seele. Eigentlich heißt es im Original, er wurde eine lebendige Kehle, nicht Seele, eine Kehle. Er hat Durst, er hat Hunger. Und es geht alles zum Mund rein oder zum Mund raus. Der Mensch wurde eine lebendige Kehle. Nicht Seele. Denn durch die Kehle geht die Seele auch raus und kommt auch rein. Gott blies den Menschen seinen Odem. Also durch die Kehle. Der Mensch wurde, im Original heißt es, kannst du ja nachgucken, im Lexikon, wenn du willst, eine lebendige Kehle. Der schluckt oder der spuckt. Beides geschieht alles durch denselben Organ. Und deshalb, wenn du betest, entweder etwas Positives oder etwas Negatives. Und dann, weißt du, ich habe den Hals voll. Weißt du, was es bedeutet? Ich habe den Hals voll. Es mir reicht. Weißt du, wir sollten wirklich eine freie Kehle haben. Dass wir mit Gott reden und dass wir empfangen können und wieder geben können und wieder ein Segen sein können. Und dieses Segnen, und zwar nur das segnen, was Gott segnet. Und nur das unterstützen, was Gott unterstützt. Und nur an dem uns halten, an was sich Gott hält. Und nur das tun, was Gott auch tut. Jesus sagt, ich tue nur die Werke meines Vaters. Ich mache nichts anderes. Ich tue nur die Werke meines Vaters. Und die Bitten, wir müssen auch die Bitten von Gott haben, dass wir nur das beten, was Gott auch beten würde. Dieses öffentliche Gebet. Und Jesus geht auch dann in seinen Gleichnissen und Geschichten und sagt, ja, die Rabbis und die Pharisäer und so weiter, sie wollen öffentlich gesehen werden, wie sie beten, wie sie mit Gott reden. Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Weißt du, dieses Danken gehört auch in der Kammer. Ich danke dir. Leute kriegen Komplexe. Stell mal vor, du dankst öffentlich. Ich habe nichts gegen öffentliches Danken oder gegen öffentliches Zeugnis. Aber weißt du, dann denkst du, guck mal, ich danke Gott, ich bin gesund geworden. Und 3 Wochen später bist du im Krankenhaus und musst operiert werden. Ist das ehrliches Danken? Ich danke dir. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Das ist das Schlimmste, wenn du anfängst zu danken, dass du nicht so bist wie die anderen. Beten. Wenn du betest, überlege einmal, was du zusammen betest. Und du wunderst dich, mit mir ist nichts passiert. Ich war im Gottesdienst, gehe schon 3 Jahre im Gottesdienst, passiert nichts. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Aber der Zöllner, der kommt das erste Mal im Gottesdienst und kraut sich an der Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, und der geht gerechtfertigt nach Hause. Mit dem ist was passiert. Und das weiß er. Das weiß er persönlich, mit mir ist was passiert. Der Pharisäer weiß nichts, dass mit ihm was passiert ist. Und deshalb ist die Frage, wenn wir beten, wir sollten aufpassen. Und Juden sind Weltmeister im Beten gewesen. Es ist erstaunlich. Erst als der Herr den Saul von Tarsus zerbrochen hat, als er blind in der Stube dort sitzt, da heißt es doch von ihm, siehe, er betet. Hast du das gelesen? So einen kleinen Satz, siehe, er betet. Und da habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal gelesen habe, hat der Mann überhaupt nicht gebetet? Warum sagt jetzt erst der Herr, siehe, er betet? Weil er blind geworden ist? Weil seine ganzen Akte, Aktionen Unsinn waren? Weil er in eine falsche Richtung ging? Weil er plötzlich merkt, ich habe gegen Jesus, gegen Gott gekämpft? Siehe, er betet? Weißt du, Gott muss manchmal zerbrechen, damit wir anfangen zu beten. Wenn dann alles so glatt geht, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, beten wir gar nicht. Dann danken wir. Ich will euch nicht entmutigen, sondern ich möchte euch auf den richtigen Weg bringen. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine, und bring mich auf den richtigen Weg. Ich wäre froh gewesen, ich hätte solche Predigten wie diese gehört. Aber mir hat man das nicht gegeben. Man hat mir das alles vorenthalten. Glaub an den Herrn Jesus Christus und wird alles gut werden. Und ich habe gemerkt, bei mir wird gar nichts gut. Ich muss kämpfen und sag lieber Gott, warum das alles? Aber ich bin so froh, dass ich von Picke auf, von klein auf gelernt habe, einfach Gott zu vertrauen. Und Gott hat mich selbst gelehrt, dann erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Dann habe ich gedacht, was mache ich falsch? Und dann habe ich viele Leute gesehen, weißt, die stehen da und erzählen nur vom Sieg. Also ich habe kein Zeugnis gehört, wo jemand sagt, du, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen oder ich weiß auch nicht, was meinen Kindern vorsetzen muss. Wir haben immer genug und es ist alles glänzend und wunderbar. Ich habe gedacht, wie machen die das alles? Die haben nur Sieg und die haben nur Niederlagen. Also ich muss in der falschen Partei sein, in der falschen Gemeinde sein oder ich verstehe etwas nicht. Bis ich gelernt habe, das sind ja alles Heuchler. Die Kirchen sind voller Heuchler. Die erzählen nur vom Sieg, aber die sagen nicht die Wahrheit, dass sie auch unten durch müssen. Dass sie auch zweifeln und nicht glauben können. Und sich aus Angst vor den Juden sich verstecken. Und auch mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Bis ich dir das kapiert habe. Die Kirchen sind alles voll mit Heuchler. Entschuldigung, aber das ist so. Die erzählen vom Sieg. Es steht, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, aber in der Hütte, nicht in der Gemeinde groß. Die Leute kriegen Komplexe. Es gibt so viele Gebete, die nicht im Willen Gottes sind und auch viele Aktionen, die nicht im Willen Gottes sind. In der Jesus People Bewegung als junger Pastor, damals in der Drogenszene, wo die Leute rauskamen, habe ich immer ein paar Leute mitgenommen, die dann Zeugnis geben. Und da kommt einmal jemand zu mir von meinen Leuten und sagt, Bruder Matthäus, ich gehe nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr mitgehen. Weißt du, ich muss immer das erzählen, was alles früher war, was ich früher gewesen ist, was ich alles durchgemacht habe, wie ich mit Drogen gehandelt habe, wie ich gespritzt habe, wie ich das gemacht habe und das gemacht habe. Weißt du, ich möchte nicht mehr. Ich habe Jesus erlebt und ich möchte nicht immer das Alte erzählen. Viele erzählen Zeugnis, was sie früher alles gemacht haben. Was für Schandtaten sie getrieben haben. Weißt du, was das ist? Den Teufel verherrlichen. Wir sollten eigentlich nichts Negatives erzählen von unserem Leben. Wir sind Sünder gewesen, das reicht aus. Ich bin der größte Sünder, das reicht aus. Du musst nicht erzählen, wie viele Sünden du gemacht hast, wie viel du gestohlen, gelogen, die Ehe gebrochen hast oder was sonst noch eingestellt hast. Das musst du alles gar nicht erzählen. Das würde dem Teufel nur Ehre bringen. Aber du siehst, was im Gottesdienst manchmal passiert in Zeugnissen. Ich war das und das und das und das und das und das, bis der kam. Und da habe ich was gelernt. Ich habe gesagt, nee, wir nehmen das nicht mehr mit. Wir erzählen von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes, wie treu Gott ist, wie barmherzig Gott ist, was der Herr alles getan hat. Wer sich rühmen will, der rühme sich der Gnade und des Erbarmen Gottes. Der rühme sich des Herrn. Eigentlich, wir sollten uns viel mehr des Herrn rühmen. Nicht auf mein Fleisch rühmen oder die Gemeinde rühmen oder den Pastor rühmen oder den Geschwister rühmen. Den Herrn rühmen. Da haben wir Grund genug zum Rühmen. Der alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Sei froh, dass Gott nicht alle Gebete erhört hat. Kannst du da Amen sagen? Ich weiß, das ist nicht zum Halleluja schreien. Aber sei froh. Ich wäre froh, wenn Gott bei mir nicht alle Gebete erhört hätte. Würde vielleicht heute ganz anders dastehen. Weißt du, manchmal haben wir gegen den Willen Gottes. Das kannst du nicht mir antun, lieber Gott. Das kannst du mir nicht antun. Und Gott tut es nicht an. Aber dann zahlst du auch. Dann badest du es aus. Dann musst du es durchziehen. Dann wartest du, du hast den Plan A nicht gewollt. Jetzt kommt Plan B. Jetzt kommt ein anderer Weg, der Umweg halt. Jetzt nehmen wir den Umweg auf diese andere Art und Weise. Gott hat für uns nur das Beste, das Allerbeste vorgesehen. Und wir versuchen uns da wie Slalombeter immer vorbeibeten an den Problemen. Wir beten manchmal Dinge zusammen, so nach unserer Vorstellung, nach dem, was unser Fleisch sich wünscht, was meine Gedanken, meine Wünsche, was die Gesellschaft sich wünscht. Aber das ist nicht immer das Wahre. Nicht alles Gute, was wir glauben, das Gute ist gut für uns. Nicht alles Gute. Gott weiß, was noch Besseres. Ich habe was anderes, noch was Besseres für euch vorbereitet, sagt der Herr. Durch unsere Worte werden wir gerechtfertigt und durch unsere Worte werden wir verdammt. Worte sind es, was uns ausmachen. Deshalb, Geschwister, lasst uns stille sein, bedächtig sein, überlegt beten, nicht leicht fertig beten. Weißt du, viele Leute haben ihr eigenes Grab geschaufelt. Herr, ich verspreche dir, ich werde dir mein Leben lang dienen. Und jetzt kommt der Herr und nimmt dich beim Wort. Was hast du dem Herrn schon alles versprochen, liebes Gotteskind? Sei doch ganz ehrlich. Herr, ich werde nicht heiraten. Und dann kommt jetzt jemand und jetzt verliebst du dich. Herr, ich werde das und das. Wenn du mich hier rausholst, Herr, ich werde dir gehöre mit Leib und Seele. Und der Herr hat dich rausgeholt. Aber von Leib und Seele und Geist ist nichts da. In der Bibel heißt, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wir sollen sehr vorsichtig sein, weil wir Gott Versprechungen machen. Wir versprechen Gott alles Mögliche. Herr, ich werde als Missionar auf der Straße sein. Ich werde Pastor sein. Ich werde predigen. Ich werde beten. Ich werde alles opfern. Alles will ich dir weihen. Ja, wir sind manchmal so radikal. Aber dann kommt der Herr und sagt jetzt, was hast du mir versprochen? Und der Teufel hat's mitgehört. Ja, weißt du, jetzt du willst, dass der liebe Gott deine Gebete erhört, aber du tust nicht das, was du ihm versprochen hast. Du stehst nicht zu deinem Wort, aber er muss zu seinem Wort stehen. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Sei konkret. Versprich nicht so viel. Lieber wenig und tu das. Das ist hart, was ich sage, aber das hier, Herr, ich werde jede Nacht um 12 Uhr aufstehen und beten, Mitternachtsgebet. Das machst du 3 Wochen und dann klappst du zusammen. Meine Frau hat einen Wecker gestellt und auch um 12 Uhr gebetet. Und das ging eine Weile ganz gut. Und nach dem Wecker. Und dann, oh Herr, ich will schlafen und haut drauf. Und da war Kaktus noch daneben. Die war bedient, dass sie sogar noch zum Arzt musste wegen dem. Herr, verstehst du? Also, guck, dass kein Kaktus in der Nähe ist. Aber wir wollen das, weißt du, wir haben das alles durchgemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, das Fleisch ist, der Geist ist willig und aber das Fleisch ist schwach. Und wir glauben, wenn wir dann nachts um 12 Uhr oder jede Stunde anfangen zu beten, so Stundengebet. Und ich habe gemerkt, ist das wirklich das, was der Herr will? Der Herr will ein hingegebenes, geweihtes Leben. Und wir machen dann ein Gelübde. Und Gott sei Dank, wir sind jetzt im Neuen Testament, wir sind nicht im Alten Testament, liebe Brüder und Schwestern. Im Alten Testament haben die Schwestern gut gehabt. Wenn eine Frau ein Gelübde gemacht hat, die muss das Gelübde nicht halten. Aber wenn ein Mann ein Gelübde gemacht hat, der war gebunden für sein Leben. Der musste sich freikaufen. Denn die Frau, die konnte sagen, ja, mein Mann wollte's nicht. Für die Frau war es einfach. Lies mal die Bibel mit Gelübde. Gib mal in deiner Konkordanz nach, was vom Gelübde steht. Deshalb mach nicht so viel Gelübde beim Beten. Herr, ich gelobe dir. Ich gelobe dir. Ich werde den Zehnten geben. Oh, glaubst du? Ich weiß es, ich habe Gott gelobt. Und Gott hat mir plötzlich gezeigt, du kannst den Zehnten gar nicht geben, selbst wenn du willst. Und dann kamen also Rechnungen, die ich bezahlen musste. Und jetzt halte ich mein Gelübde oder nicht. Und ich weiß, wie schwer es ist, solche Gelübde einzuhalten. Ich gebe meinen Zehnten. Und wo ich nicht geschafft habe, den Zehnten zu geben und nicht die Gnade Gottes hatte dazu, dann hat der Teufel das alles zehnfach von mir geholt. Zehnfach hat er geholt. Ich habe versprochen, ich gebe den Zehnten. Bis ich gesagt habe, lieber Gott, nicht einmal das kann ich. Du musst mir helfen, den Zehnten zu geben. Du brauchst auch für den Zehnten geben Gnade Gottes. Sonst kannst du nicht einmal einen Pfennig oder einen Cent Gott geben. Du brauchst die Gnade Gottes. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Und alles, was ich bin, bin ich allein aus der Gnade Gottes. Und dann schau die großen Männer und Frauen Gottes an. Sie haben gebetet und nicht erreicht. Ich will dir die Wahrheit sagen. Schau doch den Apostel Paulus an. Ein Pfahl im Fleisch. Ich habe dreimal besonders gebetet. Und wenn einer beten konnte, war der Paulus. Glaub mir das. Und Gott hat es nicht gemacht, was er wollte. Und was hat er für Antwort bekommen von Gott? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Für das geistliche Leben brauchst du nur die Gnade Gottes. Sonst schaffst du es nicht. Und deshalb, wenn wir beten, werd konkret und sag Gott, erbarm dich meine. Ich will alles für dich machen, aber ich kann gar nichts, was drauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, bin ich der größte Versager. Deshalb betet Paulus in Römer 7, ich, elender Mensch. Als Beter solltest du erkennen, du bist gar nichts. Und von wegen des bild dir was ein. Gewiss, du sollst halten, dass du der Sünde gestorben bist. Das ist alles, was du glauben sollst. Dass du jetzt in Christus eine neue Schöpfung bist. Aber wir sind noch gar nicht so weit. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Eigentlich ein Gebet, das Gott immer hört und wo du gar nicht viel denken musst, ist, Herr, erbarm dich meiner. Das ist das Gebet der Kirche, des Volkes Gottes, erbarm dich meiner. Und diese Frau, Herr, hab Erbarmen, hilf mir. Hab Erbarmen. Und wir wissen, Gott ist ein Hörer des Gebetes. Im Vater unser werden wir gelehrt, richtig zu beten, wenn man nach dem Willen Gottes betet. Paulus sagt in Epheser Kapitel 3, Vers 20, dem aber, der in der Lage ist, überschwänglich zu tun, vor allem, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, die Kraft, die in uns wirkt. Du merkst plötzlich, da wirkt die Kraft Gottes, oder andere Übersetzung sagt, ihm aber, der infolge seiner Kraft, die in uns wirksam ist, der alles unendlich im höheren Maße zu wirken vermag und so weiter, der kann uns helfen, dass wir alles begreifen und dem allen entfliehen. Der hilft uns. Unser Schwachheit, er kann das machen. Die geistige Welt durch die Macht Gottes erlebt, erfahren, eingenommen, gesteuert und gelenkt. Also wir brauchen die Gnade Gottes. Er ist es, der wirkt. Wir müssen eigentlich nur beten, Herr, mach du das. mach du das. Herr, hilf. Herr, hilf. Und du musst dich nur Gott zur Verfügung stellen und dich nicht sorgen. Dich nicht sorgen. Die natürliche Welt will nur kontrollieren, herrschen und so weiter, Machtgelüste. Aber der wahre Kind, das wahre Kind Gottes sagt, hier bin ich, Herr. Ich bin ein Kind. Du bist der Vater, du bist der Starke, du bist der Mächtige. Vater unser. Oder unser Vater. Also Jesu Vater, dein Vater und unser Vater. Unsere Worte sollen eigentlich nur Signale sein. Herr, hier bin ich. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Und es geht durch unseren Mund. Der Mensch lebt durch ein jegliches Wort oder von einem jeden Wort, was Gott zu uns spricht. Ach, was hat er gesagt? Und dergleichen. Und dann darfst du das nur nachsprechen. Eigentlich beim Beten solltest du nur das nachsprechen, was Gott sagt. Das ist Beten. Wir sollen seine Worte beim Beten verwenden. Was er gesagt hat. Dieses Rema-Wort. Gott hat dir ein Rema-Wort gegeben und dann wiederhole dieses Rema-Wort. Und bitte nicht wie ein Mantra. Im Okkultismus und Esoterik und so weiter. Da hast du ein Wort und das wiederholst und wiederholst. Auch viele Charismatiker, die babbeln nur ein Wort oder einen Satz. Nein, wie der Geist gibt, auszusprechen. Keine Mantras. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Weißt du, zwischen Esoterik und Charismatik. Das ist eine Gratwanderung. Und nicht nur plappern und wiederholen, immer wieder das gleiche Wort, bis einem der Verstand ausraucht und durchbrennt. Nein, wir sollen mit dem Geist beten. Und der Geist Gottes soll unserem Geist Zeugnis geben. Und keine Mantras. Unsere Worte sollen Gottes Worte sein. Und unsere Gedanken sollen Gottes Gedanken sein. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Nichts Negatives. Und wenn du diese Worte von Gott hast, wirst du nie was Negatives sagen. Nicht einmal sagen können. Und es ist so schön zu wissen, der Geist übernimmt jetzt das Gebet. Und Zungensprache ist eine Gebetssprache. Eine schöne Sache. Eine Gebetssprache. Da musst du nicht reden. Deine Zunge ist spitz. Und scharf manchmal. Und spitzig. Und giftig. Aber der Geist übernimmt es jetzt. Und er gibt es auszusprechen. Du hast plötzlich, wenn du die Worte Gottes aussprichst, eine ganz andere Identität. Das bist nicht du. Das ist er. Er hat's gesagt. Und das bereichert dein Leben. Wenn du nicht die Worte Gottes aussprichst und deine Worte aussprichst, irgendwann wirst du depressiv. Irgendwann wirst du sagen, nee, das ist alles Quatsch. Es redet nur zur Decke oder in den Wind. Aber du redest durch den Geist. Und der Geist ist es, der dich inspiriert. Der Geist ist es, der dich trägt. Der Geist ist es, der dich weiterbringt. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Man sollte also nicht so schnell beten, das heißt nicht plappern. Wenn etwas nicht stimmt, dann stille sein, warten, bis Gott das richtige Wort gibt. Du solltest, bevor du betest, solltest du Gott fragen, Gott gib mir ein Wort, ein Wort, ein Wort, sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort. Also, Jesus, wenn er über das Beten spricht, weist auf zwei Gefahren hin. Das eine ist das heuchlerische Beten und das andere ist das gedankenlose Beten. Plappern. Das Mantra. Und in der Esoterik ist es so verbreitet, ein Mantra nach dem anderen, so ein Stichwort, irgendein Satz. Heuchler wollen beim Beten gesehen werden, das ist also öffentlich gehört werden. Heuchler wollen Menschen imponieren, gerne an der Synagoge beten oder an den Straßenecken, wie sie beten. Jesus sagt hier in seinem Wort, wenn ihr betet, seid nicht so wie die Heuchler, die sich in der Synagoge hinstellen und an den Straßenecken und so weiter und von Leuten gesehen werden wollen. Amen, da sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, das ist in der Bergpredigt, und schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn ihr beten, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, die Römer, die haben geplappert, die Römer, also waren ja auch religiös, so wie die Juden. Und die haben gedacht, wenn man viel redet zu den Gottheiten, dann kann man die Gottheiten erweichen. Aber Gott kannst du nicht erweichen. Er ist weich, er ist gnädig, er ist barmherzig. Da musst du nicht noch Gott manipulieren, dass er ja vielleicht doch drauf reinfällt auf mich. Denkt nicht, dass ihr erhört werdet, wenn ihr viele Worte macht wie die Heiden, die Römer da draußen. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Du siehst, da ist alles drin. Da ist alles drin in diesem Paket. So knapp. Du kannst unterwegs, schnell auf dem Weg hier das Gebet sprechen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird auch der Vater im Himmel euch das vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir müssen also uns fragen, warum wir beten. Weshalb wir beten. Oder wollen wir nur imponieren, so wie diese Heuchler? Imponieren, dass Menschen beeindruckt, ja, guck mal an, der betet. Wer betet, der soll nicht zu Menschen beten. Denn Menschen sollen sein Gebet gar nicht hören und sehen. Oder dass er betet überhaupt. In der Bibel heißt es, wenn du fastest, salb dein Haupt, dass du nicht als ausgehungert daherkommst oder eingefallen daherkommst. Du sollst also dein Haupt fasten. Gebet ist etwas Intimes, etwas Persönliches. Und das sollte auch Gebet bleiben. Gebet ist etwas Intimes. Ganz Persönliches. Der Mensch soll nicht gedankenlos beten, auch wenn er in Zungen betet. Weißt du, jemand hat mir gesagt, weißt du, ich bete in Zungen und lass meine Gedanken spazieren gehen. Weißt du, dann ist schizophren wahrscheinlich oder irgendwie zerrissen. Weißt du, dann, du musst schon dabei sein, denn der Geist Gottes will meinem Geist Zeugnis geben, wenn ich bete. Also nicht gedankenlos. Hör doch auf mit diesen Dummheiten, auch wenn es pfingstliche und charismatische Dummheiten sind. Es ist ein konzentriertes Beten. Wenn du in Zungen betest, du redest Geheimnisse. Du redest Geheimnisse. Und du sollst nicht ständig plappern und wiederholen oder Wiederholungen sagen oder irgendwas dergleichen. Weißt du, wir sollen mit Verstand und mit Herzen beten. Zur Zeit Jesu war Beten schon populär, aber war gar nicht richtiges Beten, weder bei den Juden noch bei den Römern. Weißt du, die Leute, die immer wiederholen, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana. Wenn die so groß ist, warum muss ich das so groß wiederholen? Oder Baal, Baal, Baal. In Sprüche 5, Vers 1 heißt, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Das stimmt, oder? Das ist Wahrheit. Sprüche 5, Vers 1, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Weil Gott im Himmel ist und du bist auf der Erde, haben wir nicht so viel Zeit. Fass dich kurz, komm zur Sache. Die Gebete des Christen werden am Gewicht und nicht an der Länge gemessen. Am Gewicht, gewogen, gewogen. Plappern ist bla bla bla, das können wir so übersetzen. Mach kein bla bla. Gott ist mit bla bla nicht gedient. Einfach viele Worte machen. Mit Gott kommuniziert man wie mit einem liebenden Vater, unser Vater in dem Himmel. So hat Jesus gelehrt. Wir sollen wie Kinder beten. Papa, weißt du, ich habe einen Wunsch. Papa, kannst du das machen für mich? Immer Kinder beten und die wollen immer was vom Papa haben. Was willst du von deinem Daddy haben? Der hat alles. Mein ist Gold und Silber, sagt er. Wünsch dir was. Hast du irgendeinen Wunsch schon bei Gott angemeldet und bist du an diesem Wunsch auch geblieben? Wer zu Gott Ja sagt, der sagt auch zu allem anderen Ja, was Gott ist. Wer zu Gott kommt, wer Gott annimmt. Und durch Jesus haben wir einen liebenden Vater, einen guten Vater. Unser Vater, mein Vater. Dort kannst du deine Sorgen abladen bei ihm, dein Kummer, deine Bedürfnisse und deine Gedanken, die du nicht verstehst. Das gebe ich dir alles ab, lieber Gott. Unser Vater ist da, durch Jesus Christus. Und da musst du nicht jammern, der ist alle Tage bei uns. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Also wir müssen, wenn wir beten, nicht mit unseren Bedürfnissen kommen. Er weiß, dass ihr das alles bedürft. Und ehe sie bitten, wird er ihnen schon zuteil werden lassen. Da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Also im Blick auf die Zukunft. führe uns nicht in Versuchung, Herr, bewahre du uns. Wir sollen um Bewahrung beten. Also wenn wir konkret beten wollen, führe uns nicht in Versuchung. Eine Zukunft, damit ich ja, wenn es schon hart wird und wenn es schon schwierig wird, Herr, dass ich keine großen Fehler mache. Oder dann, vergib uns unsere Schuld. Das ist, wir halten uns nicht an unsere Vergangenheit auf. Wenn wir mit Gott reden, denken wir, meine Vergangenheit ist alles passiert. Gott hat es vergeben. Es ist alles vorbei. Ich halte mich nicht an diese Vergangenheit. Vergib uns unsere Schuld. Das geht ganz schnell. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, oder früher hat man übel gebetet, aber es ist genau das Gleiche. Weißt du, so ein Kind ist zutiefst liebebedürftig. Überleg dir, was willst du Gott sagen? Wir sind von ihm abhängig. Bitte ihn, dass er zu dir kommt, und du musst dich bei Gott nicht verstellen. Du musst kein Schauspieler sein beim Gebet. Ich habe Christen erlebt in meinem Dienst, dann kam, da war so ein kleines Männchen, als ich nach Heilbronn kam, und dann in der ersten Reihe sitzt er gleich, und dann sagt er, lieber Gott! Also ich bin fast umgefallen, als er anfing zu beten. Ich habe gedacht, Mensch, hat er eine Stimme, redet er mit Gott? Und dann habe ich festgestellt, dass er ein zwielichtiges Leben führt, dass es gar nicht echt ist, aber in der Gemeinde, lieber Gott. Dann habe ich eine andere Schwester gehabt, das ist die Schwester, die mir unter das Blut alles gebracht hat, wenn sie gequatscht hat und geredet hat. Und dann, ach, lieber Heiland, weißt du, so weinerlich. Aber das war nicht ihre Art, die war ziemlich frech. Aber dann, wenn sie gebetet hat, das war nicht normal. Weißt du, wenn du mit Gott redest, du solltest normal sein. Ganz natürlich. Und nicht deine Stimme, deine Gebete zu verstellen. Denk, wir können Gott nicht imponieren. Mit gar nichts. Was wollen wir Gott imponieren? Gebet ist unsere Chance. Ist ein Zwiegespräch. Wir sollen auf dem Teppich bleiben und nicht unsere Gebete irgendwie verstellen. Nimm dir Zeit, auf Gott zu hören. Lass ihn zu dir reden. Und dann, weißt du, das Gebet ist nicht Monolog. Manche Leute reden stundenlang mit zu Gott. Gebet ist Dialog. Weißt du, Rede und Antwort. Rede und Antwort. Du sagst einen Satz und jetzt sei still. Gott will dir auch was sagen. Er hat dir auch was zu sagen. Und das ist Gebet. Werd konkret. Jetzt kommst du mit deinen Anliegen, du hast jetzt alles vorbereitet und sagst, lieber Gott, lies mal das, was der da geschrieben hat. Dieser Sennerib. Und dann wartest du. Und dann erwartest du auch gar keine Antwort, dass jetzt gerade die Antwort zu dir kommt. Gott wird für dich streiten. Und Gott wird selber kämpfen. Und du musst jetzt nicht da irgendwie groß anschreien. Oh, lieber Gott, unser Petrus ist im Gefängnis, der wird morgen gehängt. Die haben gebetet. Oh, lieber Herr, erlöse den Petrus von dem Übel, vom Herodes. Wir brauchen unseren Bruder noch. Erlöse ihn. Und da kommt der Engel des Herrn und befreit den Petrus, holt ihn aus dem Gefängnis, der kommt vor der Tür, und dann geht der Engel zum Herodes und schlägt ihn. Und du siehst, weißt du, wenn Gott arbeitet, wenn Gott Gebet erhört, macht er eine komplette Sache. Da wird Petrus errettet aus dem Gefängnis und der Herodes wird umgebracht. Verfault am lebendigen Leib. Und dass derselbe Engel, der Petrus aus dem Gefängnis geholt hat, derselbe Engel als Gebetserhörung von der Gemeinde, der geht zum Herodes, schlägt den eins, dass er am lebendigen Leib verfault, er stinkt. Flavius beschreibt, dass er so gestunken hat, dass nicht einmal in seiner Nähe jemand, dass man gar nicht mal aushalten konnte. So hat er gestunken. Der Engel hat ihn geschlagen. Weißt du, wenn Gott Gebete erhört, macht er eine komplette Arbeit. Gebetserhörung ist komplett. Eine ganze Sache. Geh in deine Kammer und schotte dich ab. Schotte dich ab vom Handy, Telefon, Fernseher, Computer, anderen Menschen. Schotte dich ab und sag, Herr, ich will mit dir allein sein. Gebetszeit ist mit Gott allein sein. In deiner Kammer, das ist der einzige Raum, wo du vielleicht allein sein kannst. Vielleicht schließt dich im Schrank ein, weil du in der Wohngemeinschaft bist. und in deinem Schrank machst du deine Gebetszeit. Es geht um nicht um Rituale, sondern ums Gespräch mit Gott. Du musst nicht alles erzählen. David schüttete sein Herz vor Gott aus, hat vor Gott geweint. Das gehört auch alles dazu. Bete immer nach dem Willen Gottes. Bitte immer in seinem Willen, in seinem Geist, in seinem Sinn. Herr, das würdest du bestimmt auch dir wünschen. Das würdest du bestimmt auch so tun. Die siehst du auch so. Und erst wenn du das so siehst, wie Gott es sieht, dann leg los und sag: Danke, Herr, dass ich nicht allein bin mit meinem Anliegen. Du verstehst mich. Gott will, dass du dich entwickelst, dass du Gutes und Barmherzigkeit erlebst und tust. Gott lädt dich ein, zuversichtlich zu werden. Er sagt: Komm, schau, das habe ich für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, kein Herz je geglaubt hat. Und dann bitte um Erleuchtung, um Klarheit. Dann bitte um Weisheit, um zu verstehen und um Vollbringen. Weißt du, was nützt es, wenn du alles verstehst und nichts tun kannst? Du weißt, wie es geht, aber du kannst es nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du bittest, oh Gott, nicht nur, dass ich verstehe, sondern gib mir auch Kraft, das zu bewegen. Das anzuleiern. Und dann bete mit Inbrunst. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Inbrunst ist. Inbrunst. Weißt du, mit dem tiefsten Herzen, so ergriffen, bete mit Inbrunst. Diese Frau kam, weil sie eine Not hatte. Sie hat überall alles probiert. Auch die Blutflüssige. Sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten hingetragen. Sie hatte nichts mehr. Jesus war nur noch die letzte, einzige Hoffnung. Und so müssen wir beten, als wenn wir nichts mehr anders haben. Und Gott erlaubt es, dass wir mit unserer Not am Ende sind. Dass das Geld aller ist, die Kraft aller ist, Mut aller ist, Glaube aller ist. Wenn wir am Ende sind, dann fängt Gott an zu handeln. Und jetzt, Herr, nur du bist noch mir übrig. Herr, wenn ich dich nicht hätte, würde ich es nicht schaffen. Wenn ich dich nicht hätte. Fang an, mit Inbrunst zu beten und bitte Gott ganz konkret, überleg dir, was du bitten möchtest. Aber ich möchte nur ein paar Stichworte dir weitergeben für dein Gebetsanliegen. Bitte Gott, dass du Frucht trägst in deinem Leben. Dass du Geistesfrucht trägst, dass du Liebe trägst, dass du Geduld trägst, dass du Frieden trägst, ein Mensch des Friedens bist, dass die Frucht Gottes sichtbar oder die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird. Was nützt es? Du bist religiös, aber du bist ein Theatermensch und spielst was vor, aber die Frucht ist nicht da. Du spielst nur eine fromme Rolle. Gott will, dass wir echt sind, die Frucht des Geistes. Und bitte Gott um die Frucht des Geistes. Und solche Gebete wird der Herr nie ablehnen. Gebete, die um Heiligung gehen, Gebete, die um Reinheit gehen, Gebete, die um das Göttliche gehen. Nicht um das Religiöse, um das Göttliche, Geistliche. Herr, ich möchte mehr von deinem Geist. Mehr, ich möchte so ein Herz haben, wie du es hast. Wir sind alle noch weit entfernt vom Herzen Gottes. Ein Herz voller Liebe, voller heiliger Triebe, ein hingegebenes Herz. Ein konstantes, ein festes Herz, ein unerschütterliches Herz. Gib mir ein Herz wie deins. Gib mir ein weites Herz, dass ich alle lieben kann. Du weißt ja, ich mag die und die und die und die auch nicht. Aber Herr, lehre mich lieben, lehre mich glauben. Weißt du, wir tun nichts Besonderes, wenn wir nur die lieben, die uns sympathisch sind. Aber der Heilige Geist will es fertigbringen, dass wir sogar die komische Kauze lieben können. In Philemon heißt es, dass wir sogar die lieben sollen, die sonderlichen Herren. Die sonderlichen Herren. Weißt du, die dann kommen, nicht sauber geputzt und so weiter. Die dann alles kontrollieren, die überall meckern. Wir sollen sogar die sonderlichen Herren, also Arbeitgeber, als Sklave lieben. Die sonderlichen Menschen. Die sonderlichen Christen. Die sonderlichen Brüder und Schwestern. Und die haben wir in der Gemeinde, überall. Kannst hingehen, wo du willst, du wirst immer die Sonderlichen treffen. Sind alles was Besonderes. Die glauben, dass sie was Besonderes sind. Und die sind so komisch. Du merkst, letztendlich, du merkst, dass sie so sonderbar sind. Die benehmen sich so sonderlich. Und genau die sollen wir lieben, die Sonderlichen. Aber das kannst du nicht von dir und das kann ich von mir. Das muss uns der Heilige Geist geben. Glaubst du das? Ist es so? Lass uns aufstehen. Lass uns beten. dass die Gnade Gottes uns so erfüllt, dass wir so viel Heiligen Geistes haben, dass die Frucht Gottes anfängt, aus unserem Leben rauszubrechen. Weißt du, und das, was bei uns überläuft, das ist erst der Segen Gottes. Und Menschen werden durch uns gesegnet, wenn sie sehen, wir sind anders wie die anderen. Wir verstehen die Welt anders, wir reagieren anders, wir machen nicht überall mit. Wir segnen nicht alles und wir verdammen nicht alles. Wir haben das Mittelmaß. Das ist Gebet. Finde die richtigen Worte und hau nicht gleich mit dem Vorschlaghammer, wenn Gott etwas dir gibt und schenkt. Weißt du, Gott hat dein Gebet erhört. Und wenn du weißt, Gott hat mein Gebet erhört, kannst du dir Zeit lassen, 7 Tage. Esther, als sie wusste, sie geht ja zum König, Gott hat mein Gebet erhört, dann hat sie gesagt, lass uns mal ein Festmahl machen. Und morgen machen wir nochmals ein Festmahl. Denn sie wusste, Gott hat mein Gebet erhört. Wir sollten also handeln, bereits als, wenn wir etwas unternehmen, unsere Gebete sind erhört. Und nicht gleich unter Hektik. Wahre Gebete, Glaubensgebete sind nicht unterm Stress. Die sind nicht unterm Stress. Du kannst warten 3 Tage, 7-mal um Jericho rummarschieren. Die Stadt ist sowieso in deine Hand gegeben. Was willst du denn? Ob jetzt früher oder später? Die kriegst du sowieso. Also, du musst nicht hetzen. Gebete geschehen in der Ruhe, in der Gelassenheit, in der Entspannung, im Frieden Gottes. Lass unsere Hände zu Gott emporheben. Und lass uns mit ihm reden. Lass uns eine Zwiesprache mit ihm führen. Jeder Einzelne an dem Platz, wo er ist. Rede mit Gott und sag, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe ein Anliegen. Und sag ihm dein Anliegen heute Abend. Sag ihm, was dich bewegt, schon jahrelang bewegt, was dich schon immer bewegt, schon von Kindesbeinen an. Du warst noch kein Christ, aber das hat dich schon immer bewogen. Und bitte Gott um Antwort, um Lösung. Er hat das Rezept, das Patentrezept für dein Leben. Vater, ich danke dir, dass du alles siehst, dass du alles verstehst, dass du alles kennst und dass du uns in die Wahrheit hineinführst, Heiliger Geist. Ich danke dir für die Führung deines Geistes. Und ich danke dir, dass wir uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen müssen. Das ist alles deins. Dein ist das Reich, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Zukunft, dein ist das die Vergangenheit. Alles gehört dir, Herr, und wir sind in deiner Hand. Und du gibst uns täglich das, was wir brauchen, unser Brot, Herr. Halleluja. Du versorgst uns auf allen Ebenen. Ich segne die Gemeinde, ich segne die Geschwister, ich segne, die dein Wort gehört haben, und lass uns wachsen in Jesus Christus. Herr, das ist, was wir bitten, dass wir zum vollen Mannesalter in Christus gelangen, dass wir richtige Christen sind, wahre Jünger Jesu, Halleluja, die für Gott brennen, die für Gott stehen, die für Gott arbeiten, die auf die Gott sich verlassen kann. Herr, mach uns zuverlässige Menschen, Diener Gottes, dass wir nicht schwach werden, dass wir nicht nachlassen und dass wir den Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollenden und die Krone des ewigen Lebens empfangen. Ich segne meine Geschwister in Jesu Namen. Halleluja. Dass sie das Ziel erreichen, alle miteinander, die dein Wort hören hier. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen.